Es geht los. Sonntag. Super früh. 10.04 Uhr. 29.09. Gesundheit.
Guten Tag.
Podcast-Höhle. Wetter schlecht. Laune gut. Noch. Poesie.
Geometrie.
Anarchie.
Philosophie.
Biologie. Und jetzt gehen alle Schulfächer durch.
Geht's immer so weiter.
Es geht.
Ja, alles soweit eigentlich im grünen Bereich. Außer, dass du mir gestern sehr viele Geburtstagsgrüße auf den Balt gelockt hast.
Gern geschehen.
Danke.
Bitte.
Das war sehr nett.
Ich weiß.
Ich habe mich über jede einzelne gefreut.
Ja.
Als ob ich tatsächlich das Ding jetzt so falsch finde. Ich habe mich wirklich gefreut. Das ist sehr nett gewesen. Aber um direkt reinzustarten. Ich finde, das ist immer ein bisschen Struggle, am Geburtstag in dieser Pflicht zu sein. Also ich denke mir immer so, die Leute sagen immer so, ne, das ist so dein Tag, bla bla bla. Aber trotzdem laden sie diesen Tag auf mit Erwartungen, die sie an ihre eigenen Geburtstage oder was auch immer haben. Oder was man halt so macht und so. Dann denke ich mir immer, ich finde es so ein bisschen anstrengend, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, 50, naja, so viele Freunde habe ich nicht, aber dass,
man drei
Geburtstagsgrüße bekommt und man hat so das Gefühl, man müsste so sofort antworten. Was natürlich nicht so ist, aber ich finde, das vermittelt einem so ein bisschen das Gefühl. So, hey, wie ist denn dein Tag? Feierst du schön? Bla, bla, bla. Und dann denkt man so, nee, ich liege auf der Couch. Nee, also, weißt du, ich meine, dass man so ein bisschen so ein, ich finde, Geburtstag ist immer ein bisschen mit Stress verbunden.
Voll.
Auch wenn man nicht feiert und so.
Voll.
Und das finde ich ein bisschen anstrengend.
Weißt du, was mich stresst? Die Aufmerksamkeit.
Oh ja.
Ich hasse das. Also, ich hasse es nicht, aber ich finde es unangenehm, wenn ich so viel Aufmerksamkeit bekomme.
Ist es so, ganz real mal, ist es, nicht real?
Ja, komm, real.
Na, ist es so komplettes Nicht-Mögen? Weil ich muss sagen, es gibt so Grenzen. Also es gibt so, was zum Beispiel unangenehm ist, finde ich, wenn ich jetzt Freitag Geburtstag gehabt hätte, wäre ich zum Beispiel bei der AG gewesen und wahrscheinlich hätten dann so 25 Leute, von denen wahrscheinlich 20 Leute meinen Namen nicht schreiben. Nein, Quatsch. Aber dann hätten so 25 Leute so für mich gesungen und man steht dann so da und man denkt sich so, singe ich jetzt mit? Klatsche ich jetzt mit? So unangenehm, was tue ich jetzt? Ertrage ich es einfach? Drehe ich mich verschämt weg? Ich weiß es nicht. Das finde ich unangenehm, aber nett finde ich so ein bisschen, wenn dann so von unerwarteten, wenn so unerwartete Sachen passieren, dass dann irgendwie, keine Ahnung, jemand schreibt, der von vor 5 Jahren mal, also der seitdem irgendwie mit nicht mehr so viel Kontakt hatte. Mhm. Das finde ich irgendwie nette Aufmerksamkeit, aber ich finde Aufmerksamkeit von größeren Mengen an Leuten, die finde ich unangenehm.
Interessant.
Wie ist es bei dir?
Es ist so zweigeteilt. Auf der einen Seite mag ich das natürlich schon. Also natürlich ist das ein schönes Gefühl, wenn Leute an dich denken, wenn die Leute eine Freude machen.
Das soll auch gar nicht so undankbar klingen, wie das vielleicht bei mir gerade klang.
Das ist schon cool irgendwie. Aber für mich ist halt der Geburtstag an sich einfach Tag wie jeder andere. Und ich habe nichts geleistet. Also ich muss mich
du hast ziemlich viel geleistet, du hast gearbeitet den ganzen Tag.
Nein, ich meine, ich muss dann immer an Herrn Zabok denken, 5. Klasse, da warst du noch nicht da. Der hat halt irgendwie gesagt, so irgendwie, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und dann hat er vor der ganzen Klasse erstmal einen Aufstand gemacht. Meinte, ey, das geht nicht, man sagt das so nicht. Man sagt, man wünscht einem zwar alles Gute. Also irgendwer hatte Geburtstag in der 5. Klasse. Und alle sind hin.
Ha, herzlichen Glückwunsch. Ich dachte, er ist hin. Okay, alle sind hin.
Ja. Kids gratulieren sich gegenseitig, herzlichen Glückwunsch.
Und bringen auch so Muffins selber mit und so. Das finde ich immer ganz schlimm. Wenn dann Kinder selber für ihren eigenen Geburtstag Kuchen mitbringen müssen. Wo ich denke, du hast Geburtstag, darfst du ein anderes Kuchen mitbringen.
Ja. Abgesehen von der Thematik,
sorry,
sagt dann unser Englischlehrer dann plötzlich, ja, also herzlichen Glückwunsch sagen ist ja total unangemessen. Und dann so, hä, warum, ist doch voll nett.
Du hast doch nichts geleistet.
So, dann kam genau das so nach dem Motto, naja, nur weil du ein Jahr älter geworden bist, hast du nichts, also es ist kein nichts, wofür man einem Glückwünsche schenken sollte.
Und jetzt,
sollte.
Liebe Leute, wissen Sie, warum Willi so kaputt ist. So.
Er sagte, man kann sich gegenseitig ja irgendwie alles Gute wünschen, ne, und Gesundheit und was weiß ich alles, das ist ja alles legitim, aber nur weil man da ist, hat man ja erstmal keinen Glückwunsch verdient. So.
Warte, du hast gerade gesagt, oder man kann irgendwie Gesundheit und so wünschen und dann hatte ich gerade beim Kopf, nee, man darf keine Gesundheit mehr sagen, man muss jetzt Entschuldigung sagen. Weißt du, wie man niest und in der Knigge steht doch jetzt, man darf sich...
ist mir doch scheißegal.
Das ist ja witzig, wenn man sich an seinem Geburtstag entschuldigen muss, das war die Überleitung. Ach so. Das war witzig, weil so Geburtstag ist so...
Sorry,
Entschuldigung, dass ich Geburtstag habe, Entschuldigung, dass du mir ein Geschenk machen musst, Entschuldigung, dass ich Aufmerksamkeit...
Boah,
das war,
sorry. Nächstes Jahr ziehe ich genau das
durch. Viele Gedankendinge.
Sorry, dass ich den Umstand gemacht habe. Ja. Sorry, dass meinetwegen hier. Geil. Jedenfalls, seitdem ist halt in meinem Kopf irgendwie auch sowas anders. Und
vielleicht auch in deinem Herz. In
meinem Herz sowieso. Also wenn da was wäre, aber es ist halt nichts, also, aber das hat mich zum Nachdenken gebracht und ich bin dann zum Schluss gekommen, naja, nur weil man ein Jahr älter geworden ist und dann dieser Tag erreicht wurde, ist es erstmal nichts, wo man irgendwie, weiß nicht, also für mich ist das kein Grund zum Feiern, es ist kein Grund irgendwie, um stolz auf sich selbst zu sein oder irgendwas, und es ist einfach nur erstmal nur ein Tag wie jeder andere. Und deswegen verstehe ich den Hype da drumherum nicht und kann das auch nicht genießen, wenn ich gehypt werde, so auf eine positive und nette Art. Das ist für mich so, aber Leute, stopp. Ihr behandelt mich jetzt, hätte ich jetzt irgendwie Krebs geheilt, aber dabei bin ich einfach nur älter geworden.
Das geht besser, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Arbeit irgendwas super krasses gemacht hättest und dann, ne? Oder dann geht das besser, oder? Also ich finde es dann immer noch ein bisschen unangenehm, aber dann weiß man wenigstens,
das ist ein ganz weites Feld. Ne? Das Ding ist, ich kann mich halt über gar nichts freuen. Also selbst wenn ich Krebs geheilt hätte, würde ich mich nicht drüber freuen können. Das Thema hatten wir tatsächlich auf der Arbeit. Wir hatten echt so was, eigentlich was Krasses erreicht.
Muss ich jetzt deine Hand nehmen, weil es sehr traurig
ist? Nee, okay. Damit kann ich gar nicht umgehen.
Okay.
Also wir haben tatsächlich was relativ Krasses erreicht. So. Und irgendwie war es so, ah, okay.
Cool. Und alle um dich rum sind so betrunken.
Weitermachen.
Ziehen sie ihre T-Shirts aus.
Und nee, so, aber irgendwie war es dann so, dass wir alle irgendwie gedacht haben, hä, irgendwie müssten wir das doch jetzt krasser irgendwie feiern oder irgendwie schätzen oder irgendwie drüber freuen, aber nee, so verkorkst.
Ich, das heißt, du hast mittlerweile die Leute um dich rum auch schon verkorkst und jegliche Freude aus ihnen rausgesaugt.
Yes.
Du bist ein Dementor.
Auf jeden Fall. Und deswegen ist es bei Geburtstagen halt noch viel weniger für mich irgendwie darstellbar, dass ich mich darüber über mich selbst freue. Irgendwie,
Nee, ich habe am Geburtstag auch eher das, dass ich mich dann eher über die Menschen um mich rum freue. So. Also wenn dann Leute dann zum Beispiel da, also das war jetzt, glaube ich, fast das erste Mal, dass ich dann an, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben reingefeiert, außer wenn wir abends damals im Santana zu zweit in unsere Geburtstage reingetrauert haben.
So war das nicht? So ähnlich, aber nicht so?
Nein, es klingt trauriger, als es war. Es war sehr witzig. Und so, genau, ich hatte dann hier von den Leichtathleten ein paar Leute da. Und das war irgendwie sehr schön, weil man irgendwie das Gefühl hatte, okay, es ist einfach dann ein fester Termin, wo man nicht so gucken muss, oh, kann ich da nicht, sondern Leute nehmen sich irgendwie Zeit und man kann nett Zeit miteinander verbringen. Und das ist doch irgendwie das Schönste, was es geben kann, mit Freunden schöne Zeit zu verbringen an seinem Geburtstag. Und dafür sind Geburtstage toll.
Perfekt.
Und für nichts anderes.
Ich wüsste jetzt auch nicht, wofür sonst.
Ja, Geschenke ist manchmal auch noch ganz nett. Aber
da fühle ich mich immer schlecht.
Genau, da denke ich mir auch immer so, das ist total lieb, diese Aufmerksamkeit. Wenn ich es bräuchte, ist mir selbst gut. Nein, nein, das ist gemein. Nein, aber ich mag voll gerne so Geschenke, die mit Liebe gemacht sind. Also zum Beispiel, ne?
Ich kann mal ein Beispiel.
Klar, mein Armband gemacht und so. Und das finde ich schön. Weißt du, da kann man das kann ich appreciaten. Oder zum Beispiel im Auto, ne? Da ist ja immer noch dieses kleine Püppchen und so, das sie mal gemacht hat. Das war, glaube ich, zum Geburtstag. Oder war das? Das war bestimmt zum Geburtstag. Und das zum Beispiel finde ich voll cool. Da freue ich mich mega drüber. Aber ich bin einfach weg von dem, so Gegenstände. Ich will nicht irgendwie, keine Ahnung, einen Ventilator haben. Selbst wenn es Sinn macht und es warm ist. Dann, also, weiß ich nicht.
Okay.
Weil da fühle ich mich dann eher schlecht und denke mir so, andere müssen irgendwie, haben das Gefühl, sie müssen mich so, hey, der braucht doch das. Also, schenke ich es ihm. Und das finde ich irgendwie komisch.
Das Ding ist, für mich sind Geschenke immer ein Struggle. Wenn ich anderen Leuten was schenken muss, habe ich voll den Schmerz einfach, weil ich nie weiß, was ich schenke, weil ich mir viel zu viel Gedanken dann mache und am Ende dann doch irgendwie einen Scheiß hole. Mhm. Und es ist nie, ich war noch nie glücklich darüber, dass ich ein tolles Geschenk gemacht habe, weil ich immer denke, hätte ich irgendwas Geileres holen können. Also nicht geiler im Sinne von irgendwie teurer oder sonst was, sondern eher, hätte ich irgendwie vielleicht besser aufpassen sollen, ja, die letzten 364 Tage. Jedenfalls, ich habe immer so irgendwie.
Von dir erwartet das keiner. Bei mir erwarten die Leute, dass ich mich viele Gedanken mache. Bei dir denken alle, ja, der ist froh, wenn er seine Arbeit hinkriegt.
Ich glaube, das ist nicht so. Also wenn Leute das sagen, erwarten sie trotzdem was anderes. Jedenfalls, ich habe da immer voll, also ich habe das Gefühl, ich kriege nie das geilste Geschenk, was ich eigentlich doch hinkriege. Also mein Geschenkpotenzial wird nicht ausgeschöpft. Ja, so.
Wir können mehr.
Da geht auf jeden Fall noch was. Ich habe da immer voll mit zu kämpfen, auch mich dafür, weiß nicht, zu, also mich das zu, also das zu organisieren, dass ich halt früh genug irgendwie mich drum kümmere und bla, immer auf den letzten Drücker. Und wenn ich selbst diesen Schmerz habe, dann denke ich bei anderen, dass das genauso. Und deswegen denke ich mir, hey, schenkt mir am besten gar nichts, dann habt ihr auch diesen Pain nicht und dann können wir einfach viel besser Geburtstag feiern.
Aber genau deswegen denke ich mir, sind so nicht irgendwie so käuflich irgendwas Sachen irgendwie die coolsten, weil dann denke ich mir, dann fällt es einem wahrscheinlich erleichtert, dann denkt man so, ja okay, wenn ich an die Person denke, dann denke ich an, weiß ich nicht, irgendwie einen Schal und dann stricke ich der halt einen Schal, so. Ist halt irgendwie mit Liebe gemacht, bla bla bla. Das finde ich ist irgendwie, da habe ich nicht das Gefühl, dass die Person Pain hat, weil ich glaube, sie würde es nicht machen, wenn sie es nicht cool fände, so. Also wenn sie nicht generell diesen Vorgang cool fände. Mhm. Hoffe ich einfach mal.
Max sitzt hier mit einem Riesenschal.
Aber so dieses, die Leute laufen irgendwie an Weihnachten auch, ne, durch alle Kaufhäuser.
Oh, und Tränke. Stimmt, das kommt auch.
So, genau, und das zum Beispiel, das finde ich richtigen Pain. Und da fühle ich mich dann wirklich schlecht. Aber bei den anderen Sachen so, weiß ich nicht, fühle ich mich nicht so schlecht. Weil das denken wir auch mal, wenn ich jetzt mittlerweile Sachen verschenke, so im Freundeskreis, das ist aber immer ganz cool, dann ist es meistens, ne, irgendwie Zeit miteinander. So. Und das ist irgendwie
genau, nett. So wie bei Airbnb jetzt. Kein Hotelzimmer, sondern Experiences.
Ja.
Ist mir aufgefallen letztens. Also wenn du jetzt bei Airbnb momentan jetzt irgendwas suchst, ja, dann kannst du aussuchen zwischen, ich will einfach nur ein Zimmer haben.
Okay.
Und ich will eine Experience buchen.
Das klingt, als würden das Single-Männer machen. Die Experience.
Ich glaube, da dieser Markt ist, glaube ich, noch nicht so sehr besetzt.
Nennt man das dann Hoteless? Wup, wup. Ach nee, Hostess ist ja das Falsche. Scheiße, ich habe wieder verkackt.
Deswegen konnte ich jetzt gerade nicht so, so pumped drauf reagieren, weil ich dachte, hä?
Ja, oh Mann, Hostess.
Egal, jedenfalls, worauf ich hinaus will, du willst lieber Menschen eine tolle Erfahrung bieten, statt irgendwie hier einen neuen Ventilator, den man jetzt im Herbst eh nicht mehr braucht.
Korrekt.
Weil es ist fucking kalt draußen.
Ja. Ich hoffe, mir schenkt jetzt nicht. Meine Eltern bringen mir nachher keinen Ventilator mit.
Ich habe nur eine Übergangsjacke. Aber die taugt nicht für alle Zwecke. Das heißt, ich brauche vielleicht eine zweite Übergangsjacke?
Was?
Ja.
Wie kommen wir, was?
Keine Ahnung, das Wetter.
Hast du eine Übergangsjacke geschenkt bekommen, musst du das irgendwie rechtfertigen?
Nein, aber ich glaube, ich brauche eine zweite. Ich habe nur eine und die passt aber nicht für alle Anlässe.
Menschen brauchen keine Übergangsjacken.
Ja,
es gibt warm oder kalt. Und dann kannst du immer sehen, wie warm an oder kalt an.
Das Ding ist, ich habe nur so eine Hardcore-Winterjacke.
Mhm. Und dann hat man T-Shirts. Aber Pullis. Ja, du hast Pullis.
Ja, die sind nicht so, was machst du, wenn es regnet?
Nicht rausgehen.
So true.
Ja.
Sollten häufiger reden.
Nee, okay, eine Regenjacke kann ich akzeptieren.
Wo waren wir denn gerade? Experiences.
Bro, Regenjacke macht Sinn. Oder ist für dich eine Übergangsjacke eine Regenjacke?
Ja, ach.
Ja, okay. Ich dachte, eine Übergangsjacke ist so ein bisschen wärmer auch so, weil Regenjacken sind für mich sehr, sehr dünn, aber weisen sehr gut quasi Regen ab. Dass man auch bei einem Sommerregen die Regenjacke tragen kann.
Smart. Auch bei einem Winterregen?
Ja, weil da kannst du über einen dicken Pulli die Regenjacke anziehen und trotzdem kannst du dich noch frei bewegen. Kaufen Sie jetzt Regenjacken, die dünn sind.
Okay, mach ich nachher. Aber du willst Experiences verschenken.
Experiences verschenken, exakt. Okay. Mit dann noch liebgemeinten Nachrichten. Unangenehm. Aber das ist meine, ich finde, das fühlt sich nicht nach Struggle an. Wir kamen ja daher, so, dass
voll,
man dann irgendwie Alter, eher sich schlecht fühlt und so Mitleid hat mit den Menschen, die einem was schenken. Dann denkt man eher so, Aber wenn das dann sowas ist, dann denke ich mir, okay, das war nicht viel Arbeit, das ist nett, danke. Wir machen eine coole Sache so zusammen. Da ist man auch Teil des Prozesses noch. Dann kann man ja bei diesem Tag selber dafür sorgen, dass es ein cooler Tag wird und man ist quasi investiert. So muss man Geschenke sehen.
Als Investment.
Als Investition in soziale Kontakte.
Interessant. Lassen wir das mal so stehen.
Verdammt, das ist ein Satz, den solltest du sagen. Wieso habe ich das jetzt gesagt?
Keine Ahnung.
Du bist in meinem Kopf.
Ich färbe ab.
Oh nein. Airbnb.
Was denn?
Ich hatte jetzt mit meiner Mama gesprochen, weil sie so ein bisschen von Arbeitskollegen mitbekommen hatte das irgendwie zurzeit auch ein Spich zum Beispiel und irgendwie war eine Nachricht, war eine Dokumentation im WDR, glaube ich, Ende, alles das gleiche. War eine Dokumentation über Airbnb, dass die quasi gerade den ganzen Wohnraum zerstören.
Kaputt, komplett am Arsch.
Indem sie quasi Menschen aus den Wohnungen treiben, nein Quatsch, aber so nach dem Motto, Vermieter gehen jetzt hin und sagen, naja, wenn der Mieter auszieht, dann lasse ich da keinen neuen Mieter rein, sondern ich mache es eine Airbnb-Wohnung und vertick das lieber für mehr Cash an Urlaubsmenschen.
Ja.
So. Und dass das so voll den Struggle im Wohnungsmarkt auslöst. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist gut möglich, weil diese Möglichkeit jetzt da ist und die Leute wollen immer wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Mhm. Aber das ist irgendwie nicht das, ich finde nicht, dass Airbnb der Böse in der Geschichte ist. Und ich glaube, dass das gerade so ein bisschen im Internet so dargestellt wird.
Ja, das ist natürlich einfach, dann Airbnb als Bösewicht darzustellen. Ja,
weil eigentlich ist der Vermieter der Böse.
Nee, es ist niemand der Böse. Baut einfach größere Häuser. Verdammte Scheiße, ich sag's immer wieder. Ich kann nicht verstehen, wie wir hier in Köln und Umgebung so flach bauen. Warum?
Stimmt.
Baut mal fucking über den Dom hinaus. Scheiß doch mal da drauf, dass da eine Kirche steht. Jetzt, also nichts gegen den Dom, aber...
Es ist halt eine fucking Kirche.
Ja, aber das Ding ist halt, wenn es dazu führt, dass die Leute sich Wohnraum nicht mehr leisten können, dann baut halt einfach höhere Häuser. Wie in allen Metropolen.
Stimmt, das ist mir in Frankfurt aufgefallen.
Ja, in Frankfurt, selbst in Frankfurt da, macht man das.
Ja, genau,
das halt Frankfurt ist echt strange, seien wir mal ehrlich.
Ey, ich find's ganz geil tatsächlich.
Ich finde Frankfurt strange wegen den ganzen Bankern, die sind mir alle suspekt.
Ja, ja, aber ich mag dieses so ein bisschen. Das, Frankfurt ist für mich das London New York. Von Deutschland.
Mm, ja.
Nein, so ein bisschen Industriecharme und dann aber also trotzdem so hochbauen irgendwie genau. Dazwischen. Und ich finde das eigentlich ganz geil, also auch fürs Stadtbild. Ich finde das nicht schlecht, wenn dann irgendwie
das
so...
Das Stadtbild von Köln sieht aus wie so ein Obdachloser mit Zahnlücken, weil du einfach so drei Gebäude hast, die so höher als 20 Meter sind und der Rest ist einfach da drunter.
Das ist die Langsarena dann noch, wo man denkt, warum ist da so ein komischer Topfdecke?
Ja. Ja. Nee, aber ganz scheiß jetzt mal.
Also ja, nimm halt irgendwie so ein Kack... Wer kennt Poll? Niemand kennt das Stadtteil Poll.
Was ist das?
Ja, irgendein Kölner Stadtteil. Ja. Knall das voll mit krassen Hochbauten und dann hast du...
Ja, oder ja, hier okay. In der Innenstadt wäre es viel cooler. Diese
Ghettoisierung, von der wir alle reden. Ja, vielleicht sollten wir es in der Innenstadt tun.
Ja, so zum Teil Bürogebäude, ja. Aber halt auch, wie heißt es, so diese Wohngebäude. Büro-Wohnkomplex.
So wie die Kranhäuser quasi, wo man sich denkt, Leute, ihr investiert so viel Geld in so fancy Shit, baut die lieber dreimal so hoch und größer für das gleiche Geld und dann ist mehr Wohnraum.
Ja. Ich weiß nicht, ob das so immer so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, aber ich glaube, das wäre mal eine Idee, über die sollte man nachdenken.
Wir fragen Chiara mal wegen Städteplanung und so.
Ja.
Und ich dachte mir dann aber noch gleichzeitig, dass ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass das jetzt gerade so, was heißt gerade, dass das halt so kritisiert wird, dass die Leute halt das Gefühl haben, wenn sie nicht in Städten wohnen, was zu verpassen. Weil ich kenne das ja von mir selber. Ich würde jetzt auch ungern aus einer Stadt rausziehen.
Ja.
Aber wenn es jetzt irgendwie so finanziell, wenn ich jetzt hier aus der Wohnung fliegen müsste, würde und so weiter und so fort, glaube ich, hätte ich kein großes Problem damit, eben Richtung ländlich zu ziehen und dann eben für günstiger da geil wohnen zu können. Ich glaube, das wäre mir wichtiger, als dass der Ort, in dem ich wohne, cool ist.
Hm.
Dann so irgendwann. Also wenn man ein bisschen älter, also jetzt in der Studentenzeit hätte ich das nicht gesagt.
Hm.
Da hätte ich auch gesagt, okay, 20 Quadratmeter in einer geilen Stadt, voll cool. Aber wenn ich jetzt sagen könnte, okay, in der Stadt ist einfach nicht mehr leistbar, ja, dann ziehe ich halt irgendwie wohin, wo es cool ist und leistbar.
Oder du gewöhnst dich halt an einfach einen neuen Standard in der Stadt zum Beispiel.
Achso, ja gut, dafür müsstest du ja aber quasi, du kannst ja nicht immer sagen, verdien einfach mehr Geld.
Nein, andersrum. Nimm eine kleinere Wohnung.
Achso, ja klar.
Oder nimm eine WG oder geh in eine WG und so weiter. Ich finde das halt, mich hat das so krass geprägt, einfach mal diese so andere Preise kennenzulernen über einen längeren Zeitraum.
Wo meinst du jetzt?
Welche? Ja, in London war es ja so krass. So. Also jetzt rede ich gar nicht von mir selbst als Student dort, sondern einfach die Leute, die ich kennengelernt habe, die waren halt, also ich war damals jünger, die waren so in dem Alter, wie wir jetzt ungefähr sind, so 28, 29, 30 so.
Alter, wir sind noch nicht 30,
brüchig. Ja, aber die waren schon teilweise ein bisschen älter.
Brüchig.
Und die haben dann einfach trotzdem zu sechst einfach in einer WG gewohnt und alle hatten krasse Jobs. Also es war nicht so, dass die irgendwie Broker F waren und deswegen sich eine Sechser-WG nehmen.
Ja, das Problem ist, die hatten halt auch kein soziales Leben. Ja,
die hatten das krasseste halt soziale Leben.
Nein, die haben einfach nur gearbeitet oder halt gesoffen.
Nein, stimmt gar nicht. Ja, was willst du denn? Hä? Definier mal soziales Leben. Ja, was ich sagen will, ist, du kannst Hund, ja auch...
mit dem sie rausgehen.
Ja, guck mal, ja, hier, dein Anspruch an Köln, so, ich will eine 7-Zimmer-Wohnung mit 3 Balkonen und Platz für meinen Chihuahua. So, dann ich mir, ja, okay, wenn es dann teurer wird, dann nimm dir halt eine 2-Zimmer-Wohnung statt...
Und scheiß auf den Chihuahua.
Ja, keine Ahnung, aber es geht ja auch, ne?
Ja, ja, klar.
Und ich glaube, dass das Preise steigen ist halt nichts Neues und da hat Airbnb jetzt vielleicht einen kleinen Beitrag zu geleistet. Aber auf der anderen Seite sind die, das ist ja so lustig, die, weißt du, die Leute beschweren sich, sagen, Airbnb macht den Wohnraum kaputt und der fucking nächste Urlaub wird über Airbnb gebucht. Also ja, was denn jetzt?
Ich muss auch sagen, ich finde, ich habe mir dann auch gedacht, ich finde, glaube ich, Airbnb persönlich sympathischer, als wenn du so in Köln diese komischen Klüngel-Untervermietungen mit Staffelmieten und so einen Scheiß machst, weißt du, wo dann irgendwie so undurchsichtige Scheiße ist, wo Leute sich denken, naja, ich muss mit dieser Wohnung möglichst viel Geld rausquetschen oder ich will die Leute maximal 2 Jahre darin wohnen haben, deswegen mache ich eine Staffelmiete und keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt legal ist. Irgendwie
klar, so, normal, Staffelmiete.
Ja, ist legal. Okay, auf jeden Fall solche komischen Sachen und dann so illegale Untermietungen, wo keiner von Bescheid weiß und so, da finde ich es cool, wenn Leute einfach sagen, ganz ehrlich, ich mache halt Airbnb hier, jeder kann es sehen, do it so. Ja. Und dann sieht auch die Stadt Köln, sieht dann ja, okay, wir haben gerade so und so viel aktiven Wohnraum wahrscheinlich, vermute mal, dass das irgendwie so wahrscheinlich einsehbar ist. Ja. Und dann wissen die, okay, wir müssen was tun. Und das finde ich cooler, als wenn das alles so keiner mitbekommt und irgendwie so unter der Hand Sachen passieren.
Ich meine, die Möglichkeit, dass du Kurzzeitmiete anbietest in deiner Wohnung, war ja schon immer gegeben. Also es war ja nichts, ja nichts Neues. Nur jetzt hast du halt diese Internetplattform. Jetzt kannst du auch sagen, das Internet ist an allem schuld.
Ja.
Dass wir uns jetzt online daten, alle gegenseitig ist das Internet schuld. Dass wir die ganze
Wie hast du Lea nochmal kennengelernt?
Hä? Ganz klassisch. Schön im Supermarkt an der Kasse angesprochen. Na, kaufst du heute auch eine Bacardi rum? Flasche, gehen wir gleich zusammen saufen und dann was.
Ja. Zabum. Einfach um euch geschehen. Ja. So einfach ist das in der heutigen Zeit.
Nee, also das Phänomen Airbnb ist jetzt, also ich, ja, genau. Ich verstehe, wie Leute drauf kommen, aber ja, come on.
Ja.
Come on. Come on.
Kingsley, come on. Bayern gestern 3. Ein Spieler von Bayern heißt come on.
Ah.
Deswegen war es jetzt eine lustige Überleitung, weil die gestern 3-2 gegen Paderborn gewonnen haben. Also mega knapp gegen einen Aufsteiger, die einen Punkt haben in der Tabelle. Okay. Das war krass.
Ja,
das war krass.
Cool.
Ja, gut. Geburtstage.
Hast du eigentlich nur Urlaub? Ferien?
Wie bitte?
Ist wieder Herbstferienzeit?
Nee, in 2 Wochen.
Ah.
Genau, und dann geht es auch ab. Erst mit den Bio-Buddies geht es nach Holland.
Bio-Buddies nach Holland, du weißt, wie das klingt.
Ach so, ja, das klingt ein bisschen merkwürdig. Aber nee, mit den Studienfreunden, Kommunistenfreunden nach Holland. Wir haben uns da so ein Häuschen gemietet und werden wahrscheinlich den ganzen Tag Mario Kart spielen. Ich weiß nicht so
genau. Das klingt immer weirder. Ja. Weil ich eigentlich sagen wollte, wenn du sagst, ich gehe bei Bio-Buddies
in Holland chillen. Ich weiß, wir gehen nicht kiffen.
Nee, ich hätte auch als Pilze gedacht.
Wir sind alle viel zu brav. Nein.
Schließen zum Aus ein Spiel Mario Kart.
Ja, wir können aber aus dem Fenster können wir aufs Meer gucken. Hup, hup.
Falls jemand mal aufsteht zum Pinkeln, kann er mal kurz einen Blick aufs Meer. Ja,
nein, so, gut. So cool Brettspiele mitnehmen. Wir werden so ein bisschen so gucken, dass wir so nicht eine Olympiade machen, aber wir werden so gucken, dass wir uns so Outdoor-Spielchen ausdenken. Die werden wir morgen planen. Morgen ist Montag, ja. Und werden gucken, was wir Cooles machen können, um uns eine schöne Zeit zu machen. Und dann komme ich an dem Tag wieder und 4 Stunden später steige ich in den Flieger mit Chiara nach Fuerteventura und dann geht's wieder in den Surfurlaub.
Mega cool.
Leider fliegen, I'm sorry, Greta, but I promise.
Ich muss demnächst auch anders. Wieder fliegen.
Nächstes Mal. Echt?
Wohin? In München. Nicht Oktoberfest.
Sondern?
Beruflich.
Beruflich? Oh.
Ja. Ich schlafe übrigens im Airbnb, was?
Denk dann, dass du noch checkst Termine wegen.
Ich warte auf Rückmeldung. Berlin.
Achso, ja, okay. Achso, auf dem Schirm.
Ja, ich warte auch auf Rückmeldung bezüglich Lettland oder Litauen. In 3 Wochen.
Robocom?
Nee.
Nee.
Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall auch wieder irgendwas.
Okay.
Aber ja, mal gucken.
Aber wie waren da 2 Wochen der letzten beiden? Wir sind jetzt gerade so ein bisschen reingestartet. Und so. Weil mich, also ich war in dieser Zeit, als du so ein bisschen in der Arbeit gefangen warst.
Nicht gefangen.
Als du dich freiwillig in die Fänge der Arbeit
so umarmt, hat mich warm gehalten.
Ja, genau. Als du die Affäre mit deiner Arbeit hast. Andere Leute haben Affären auf der Arbeit, du hast Affären mit der Arbeit. Oh, das fühlt sich gut an, ne?
Raus aus meinem Kopf.
Was? Jedenfalls hatte ich ehemaligen Treffen, wo wir eigentlich gemeinsam hingehen wollten. Es war schade, dass du nicht dabei warst.
Wie Leute für sowas Zeit finden.
Ich hatte das Gefühl, ich war da der Sekretärin, weil alle nach dir gefragt haben. Das ist süß. genau. Ich musste immer so ein bisschen nochmal so schauen, weil die sagen ja immer so, ja, ich habe den einen Podcast gehört mit dem, was Willi so macht, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Und was macht der jetzt gerade? Oder sage ich immer, ja, der arbeitet. Und dann denke ich immer, du bist todunglücklich. Und dann sage ich immer, oh, der Arme, der muss so viel arbeiten. Und dann denke ich immer, nee, der ist da happy. Hä, das kann gar nicht sein. Also die verstehen, kein Mensch versteht, wie du gerade lebst. Also ich verstehe es, weil ich dich sehe und sehe, dass du nicht weinst, während du lachst, zum Glück. Ich
achte das immer sind drauf. Aber die Tabletten. Warte ganz kurz, auf einer Skala von 1 bis 10, wie witzig bin ich?
Das frage ich Chiara auch immer, sie sagt immer 0.
Oh, ich krieg immer so eine 7, so eine Ausweich-7.
Ja.
Das 7 ist halt
eine
0 ist wenigstens eine Positionierung.
Ja,
das ist egal, scheiß drauf. Egal, lass nicht drüber reden. Ja.
Das ist echt traurig. Jedenfalls, wie waren da ja 2 Wochen? Weil, du hast ja in der letzten Folge im Podcast gesagt, dass es jetzt ein Krieg ist.
Mhm.
Ein Krieg ist ausgebrochen. Du befindest dich im Krieg. Mhm. Du bist Soldat James Rambo. Und du alleine. Weißt du
nicht James Rambo?
Nein, das heißt der Soldat James Ryan
ja,
und Rambo. Und ich hab's. gemerged, weil Rambo ist ja Einzelkämpfer, der Soldat James Ryan ist im Krieg, Rambo ist ja eigentlich nicht im Krieg, sondern wird. Egal, es war voll smart. Okay.
Verstehe.
Okay, Rambo Willy, wie war's?
Wie vorher, also wie eigentlich wie angekündigt, um ehrlich zu sein. Also mein Tag sah ungefähr so aus. Ich bin aufgewacht, so gegen 4.
Ja, echt?
Also wach geworden.
Aber war das nicht immer so?
Das war in den letzten Wochen häufiger so.
Definiere Wochen.
Ja, eigentlich so die letzten 2 bis 3 Wochen.
Ja, okay, das meine ich, aber das ist nicht dein normaler Arbeitsrhythmus. Okay, also
Seitdem der
Krieg ausgebrochen ist.
Bin ich aufgewacht nachts, meistens so 4.50 Uhr, 4.44 Uhr häufiger.
Weil du nicht schlafen konntest oder weil der Wecker da stand?
Ich war wach einfach.
Oh Mann.
Und dann... Ich bin wach.
Wenn Ärzte zuhören, bitte stellen Sie jetzt Ihre Diagnose, fangen Sie an zu schreiben.
Ich bin wach geworden, weil ich, das klingt schlimmer als es ist.
Weil ich geweint habe?
Nee.
Hast du die Bett
ich,
gemacht?
Weil ich geträumt habe von Dingen, die mich in der Woche davor oder danach irgendwie erwarteten auf der Arbeit.
Das heißt, also du hast quasi geträumt? Im Traum hast du schon weitergearbeitet und warst quasi schon eine Woche im Voraus.
Quasi.
Okay. Also wach luzide Träumen.
Keine Ahnung, was das für ein Traum war. Jedenfalls bin ich wach geworden. Danach habe ich mal versucht, wieder einzuschlafen, aber ich war so in Gedanken schon, mein Hirn war schon 120 so, voll im Game. Lag dann noch so ein paar Stunden im Bett.
Achso, immerhin bist du nicht aufgestanden und direkt zur Arbeit gegangen.
Nee.
Das ist gut.
Bin dann so meistens so gegen 6:30, 7:00, manchmal auch 7:30, je nachdem, wie die Nacht war, aufgewacht. Natürlich
7:30, voll spät.
Ja, aber ich bin ja super schnell auf der Arbeit, deswegen eine halbe Stunde. Also vom Moment des Aufwachens, bis ich da bin quasi, wenn ich mich beeile. Manchmal ein bisschen länger, kommt drauf an. Mal so.
Depends.
Jedenfalls so im Schnitt war ich, glaube ich, so kurz vor 8:00 meistens im Büro. Und dann ging mein Arbeitsalltag los. War es erste Stunde meistens so, gucken, E-Mails checken, Kaffee trinken, so ein bisschen Tag vorausplanen, so To-Do-List schreiben für den Tag, so mal kurz
angechecken. E-Mails checken, du bekommst sie aber auch aufs Handy, ne?
Ja,
aufs Arbeitshandy. Das heißt, eigentlich hast du die E-Mails schon auf dem Schirm. Nee,
ich gucke, dass ich abends dann nicht mehr E-Mails lese.
Ah, voll vernünftig. Ja. Notieren Sie das bitte, Herr Doktor.
Hat schon selbst Disziplin bewiesen. Ja. Morgens gucke ich nur mal was ganz Dringendes rein, plan so meinen Tag für mich erstmal. Und dann um 9:00 haben wir so ein kurzes Team-Meeting, da besprechen wir uns so halt, ich sag mal, für unser Produkt letztendlich kurz einmal und planen gemeinsam so den Tag.
An diesem Punkt, weil du gerade auch so mit dem Team-Meeting, kannst du nochmal ganz kurz in 3-4 Sätzen sagen, was genau nicht, also was das Produkt ist, das hast du, glaube ich, oft genug erklärt, aber was dein Job eigentlich quasi so ist. Weil ich sage den Leuten dann immer, soll ich erst zuerst erklären, danach korrigierst du vielleicht. Ich sage immer, Willi ist Product Owner. Willi ist quasi der Chef, beziehungsweise der, ja, ich sag dann immer so, der Chef von so 3-4 Entwicklern und so ein bisschen von so einem Team, der koordiniert das so und er schreibt denen quasi so Stories, das heißt, er schreibt denen Aufträge und versucht so die Entwicklung eines bestimmten Produkts voranzutreiben und zu strukturieren. Das heißt, er hat den Überblick und die Verantwortung in einer gewissen Form. Das ist meine Erklärung immer.
Ja, ich würde es ein bisschen korrigieren.
Gerne.
In vielen Firmen, auch bei uns, ist man hingegangen und gesagt, es bringt nichts mehr, so hierarchische Strukturen zu haben, zu sagen, du bist Chef, du bist nicht Chef. So, das gibt es bei uns nicht. Das heißt, wir sind alle so hierarchisch flat.
Hierarchisch.
Haben aber jeder so
ein. In der Schweiz.
Hierarchisch haben wir eine flatige Struktur reingebaut. Aber das Ding ist, wir haben uns halt so positioniert im Team, dass jeder so eine bestimmte Rolle besetzt. So. Und
aber es gibt doch offiziell trotzdem ein CEO, CTO.
Ja, ja, aber gibt's ja, das oder? Ist halt so, ich sag mal, das, was man so braucht, damit die Leute Verträge zeichnen können, gibt es diese CEO-Geschichte und so weiter, aber die sind halt aus dem Produktteam rausgelöst. So.
Verstehe.
Und im Team selbst haben wir halt verschiedene Skills. Wir haben Leute, die können Design, wir haben Leute, die können programmieren, wir haben Leute, die sind super gut da drin, herauszufinden, was die Kunden wollen. Das heißt, die sind eher so auf der Market-Research-Seite, das heißt, die interviewen viele Leute, schreiben Konzepte und so weiter.
Und was kannst du?
Genau, ich bin die Realität in der Mitte.
Oh, das kannst du gut.
Das heißt, von der Research-Seite kommen dann ganz viele Leute, sagen die Leute halt, hey, wir brauchen auf jeden Fall dieses Feature und das muss das können und das ist voll geil, ich habe mit Kunden gesprochen, die wünsche ich dies und jenes, bla bla. Das heißt, die bringen so die Anforderungen
aus. Einhörner.
Genau, aus dem Markt. Und das ist ja dieses Team von Designern und Entwicklern. Und die sagen sich, hey, was sollen wir zuerst designen, was danach und so weiter. Und das Design-Team arbeitet verstärkt so ein bisschen mit den Researchern zusammen. Das heißt, die überlegen sich die Ideen und denken die schon mal so vor. Und das Entwicklungsteam programmiert die Sachen halt dann irgendwann aus. Und ich bin derjenige, der dann guckt, okay, was von diesen 1000 Ideen wollen wir in welcher Reihenfolge irgendwie umsetzen?
Und sagst du auch, bei bestimmten Sachen, die machen wir nicht.
Ja.
Also das bist auch du, ne? Der genau. sagt, ganz ehrlich, wenn wir das Produkt so rausbringen wollen, dann passt das nicht in den Zeitraum. So.
Genau, ich gucke, dass ich irgendwie auf der einen Seite gucke, wie schnell können wir Sachen tatsächlich produzieren, also programmieren und was kommt alles als Anforderung rein und was bringt so quasi den größten Wert für den Kunden und fürs Geschäft.
Genau, so nach dem Motto, welche Ziele verfolgen wir eigentlich und was können wir tun, um dieses Ziel zu erreichen in einer gewissen Form.
Ja, genau. Ja. Genau. Das heißt, ich gucke so ein bisschen, was ist so von der Business-Perspektive gerade sinnvoll, also was bringt uns am meisten Kohle und erhält uns am Leben, also zieltechnisch. Was bringt dem Kunden am meisten Wert und versuch so eine Balance zu finden zwischen, hey, alles für den Kunden, aber auch, hey, lass uns gucken, dass wir kein Geschäftsmodell aufbauen, was uns halt gegen die Wand fährt.
Und wir müssen noch Leute quasi über uns so ein bisschen glücklich machen.
Ja, genau.
So, das
genau.
heißt, du bist eigentlich eine relativ krasse Vermittlerposition, so, oder?
Ja, ich rede also, so mit allen, versuche herauszufinden, was die alle wollen und muss denen halt immer wieder sagen, wenn du das so willst, dass wir das so machen, hat das folgende Konsequenzen. Dafür fallen die und die Sachen dann weg. Willst du das wirklich? Das heißt, ich bin immer so ein bisschen der Botschafter, der die negativen Botschaften bringt.
Aber auch die positiven
Theorien. Aber auch wenn es welche gibt. Ja. Also so ein bisschen so wie so eine, ja, vielleicht wie so eine Vermittlerrolle in der Mitte, die dann auch sagt, okay, hey, liebes Entwicklerteam, bitte macht jetzt die Dinge zuerst und dann die danach, weil wenn wir die jetzt umdrehen, dann ist das Kacke dafür. Muss also viel erklären, viel Verständnis dafür haben, was der Markt will, was das Geschäftsmodell will und
das klingt Leute so, als musst du echt so ein bisschen viel wissen. Also so viel. Also, weil, sag ich mal so, die Entwickler, die sind relativ fokussiert, also in meiner Vorstellung, auf eine Aufgabe und die machen die so.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, du musst ganz viele Interessen, ganz viele Bedürfnisse, ganz viel über das Produkt eigentlich aus allen Sparten wissen, ohne jetzt Fachmann für die einzelnen Sachen sozusagen.
Genau, ich weiß in vielen Bereichen so ein bisschen was, aber in keinem so richtig viel.
Also, du bist der Druide.
Genau, eine World of Warcraft-Analogie.
Oh, schön.
Ja. Genau. Und
verstehe. Gut, jetzt wissen wir das.
Genau, das heißt, ich spreche mich morgens dann halt mit dem, ich sag mal, Produktteam ab. Da sind die Leute aus dem Market Research im Wesentlichen und aus der Komponente. Man nennt das heutzutage halt User Experience Design und so und auch viel Richtung.
Noch cooler nennt man es UI, oder?
UI ist das, was die Designer machen. Die malen dann wirklich die Bildchen, aber so die.
Ach, das ist User Interface, ne?
Genau. Aber die Experience, also was fühlt der Nutzer, ja, von sagen wir, von der ersten Berührung bis zu in Kasso quasi. Also in allen Facetten, das musst du dir überlegen, wie fühlt sich das für den Kunden an? Also
ja, Max Pelcher, Englisch-LK, hat gerade gedacht, Experience schreibt man mit I. Das war nicht so clever, wegen UI.
Ah.
Ich dachte gerade,
okay.
Nicht so gut.
Ja. Jedenfalls morgens um 9 erstmal in der Runde, dass wir gucken, okay, was haben wir auf dem Tag, was steht so an, wie kann man sich gegenseitig helfen, bla bla. So, dann arbeite ich halt mit meinen Krams ab. Dazu gehört alles Mögliche. Das ist, also jeder Tag ist so ein bisschen anders.
Viel Kommunikation wahrscheinlich.
Genau, einfach, mal mit den Leuten sprechen, mal mit den Leuten sprechen. So, und dann mittags herum haben wir nochmal so ein Team-Meeting mit dem Entwicklerteam. So eine Viertelstunde nur kurz, mal absprechen, wo wir gerade stehen. Und dann kurz darauf nochmal speziell nochmal mit den Designern zusammen. Das heißt, wir haben drei so Mini-Meetings, jeweils Viertelstunde.
Das Mittagsmeeting ist aber wahrscheinlich dann Skype oder so, ne?
Ja, die sind.
Ist das eigentlich immer noch, macht man das über Skype?
Nein,
FaceTime? Slack. Slack. Achso, Slack hat auch so eine Videogruppe. Ja. Okay, verstehe.
Das ist gemeinsame Channels, da schreibst du den ganzen Chat zu.
Okay.
So. Das heißt, das ist so meine Standardtermine, die ich habe. Und dann der Rest ist halt immer komplett unterschiedlich.
Aber jetzt waren ja diese zwei Wochen quasi Le Guerre Mondiale.
Oui.
Was war jetzt an dieser Woche besonders, in diesen Wochen besonders?
Super viel Abstimmung, weil jetzt quasi alle Leute, die irgendwie mitreden, irgendwie nochmal gesondert interviewt werden mussten, zu deren Meinung, zu deren Einschätzung. Und wir mussten halt ein Konzept erarbeiten, was wir dann nochmal in die Runde schicken an alle, in der Hoffnung, dass die es absegnen.
Schön.
Das ist so ein Ding, was heißt, nur, dass du nur bei Banken machen musst oder bei Finanzdienstleistern. An anderen Firmen musst du sowas nicht machen. Das Gesetz sagt, du musst sowas machen, damit du das Produkt einführen darfst. Wenn du es nicht machst, darfst du es nicht einführen.
Ja. Krass. Ich dachte, ich hätte jetzt gerade voll viele so ein Konzept verlangen, aber bei anderen Sachen basiert es einfach auf Vertrauen so ein bisschen? So nach dem Motto,
nee, da gibt es keine Vorschriften, wie du es machen sollst. Bei den Banken ist es so, du musst bestimmte Kapitel abarbeiten in dem Konzept. Vieles auf Risikobetrachtung, das guckst du dir an, was macht das mit meinem Cashflow, wenn ich dadurch pleite, wenn ich es reinbringe? Was passiert, wenn der Zinssatz sich ändert? Inwiefern hat das Auswirkungen auf dieses Produkt?
Aber ihr habt doch offiziell keine Banklizenz, oder?
Nee.
Aber da ihr mit Banken zusammenarbeitet in irgendeiner Form,
ja, aber es gibt eine Banklizenz und es gibt eine Finanzdienstleisterlizenz.
Ah,
und wir haben, also okay. Die Firma, für die wir das Produkt entwickeln, hat eine Finanzdienstleisterlizenz und das heißt, die haben die gleichen aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen in dem Bereich jedenfalls.
Das verstehe ich, das macht total Sinn. Das heißt, da steht dann sowas drin, wir sichern unser Risiko so ab, wir arbeiten so und so, deswegen ist das konform damit, deswegen wird hier niemand pleite gehen und wir das und so weiter.
So die Hoffnung, aber genau das musst du halt in Tiefe beschreiben. Mhm. Und bei anderen Firmen, klar, schreibst du auch Konzepte, aber dann machst du halt in der Regel nicht so eine, also gerade bei so jungen Startups machst du halt nicht so eine In-Tief-Analyse, sondern du machst halt einfach und...
Machst du so Zwinker-Smileys hinter die Zeilen und sagst so wir werden die Welt erobern.
Sag dir mal, wir haben ganz andere Probleme. Wenn das nicht da
okay, ich finde, das hast du so schön mir geschrieben, oder ich glaube, in der Sprache habe ich gesagt, so, es fühlt sich an wie eine Masterarbeit, es sind zwar nur 35 Seiten, aber 150 Seiten Anhang und so. War das das
Konzept? Ja, genau, also wir haben das wirklich dann so strukturiert, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir jetzt alle Detailkonzepte mit in dieses Dokument packen, dann klatschen wir den Leuten 300 Seiten ins Gesicht.
Ja.
So, und deswegen haben wir es so gemacht, wir haben es relativ oberflächlich beschrieben in diesen 35 Seiten. Bisher, das ist der erste Draft und da sind viele Kapitel noch nicht fertig.
Mhm.
Aber das Gröbste ist schon mal durch und dann wirklich im Anhang nochmal 150 Seiten Anhang.
So, nachdem du das immerhin schreiben kannst.
Wenn du das im Detail verstehen willst, guck die Prozessdefinition an Seite 17.
Also nach dem Motto, der Risikomensch, der interessiert nur vielleicht dieses Kapitel Risiko.
Genau.
Und deswegen kann er das nicht kurz einlesen, wenn er dann was, dann kann er nochmal im Anhang genauer nachgucken.
Genau. Der Anwalt guckt sich das eine Kapitel gesondert an und so haben wir es versucht, so ein bisschen granularer zu, so modularer aufzubauen, damit du halt nicht alles lesen musst, sondern nur die Kapitel, die für dich.
Ich mag granularer auch sehr gerne. Ich finde, dann denkt man an so einen Kunstrasenplatz.
Ich muss an Granini denken.
Oh, ich an Granulat von so einem
Kunstrasenplatz. Ich muss an diesen Eistee denken, den du bei Aldi gekauft hast, den du so, also
dieses Zitronenteepulver. Okay.
Jedenfalls, dieses Konzept muss ich schreiben, parallel mit 1000 Menschen sprechen und parallel aber musste halt der Alltag noch funktionieren und zum Alltag gehört auch für mich irgendwo klar, stich mit den Teams abzustimmen. Nicht nur in diesen Mini-Meetings, sondern auch in so Konzept-Meetings, wo du dich überlegst, das haben wir uns eigentlich so überlegt, aber irgendwie funktioniert das nicht, sondern ein neues Konzept überlegen, dass du den Designern Feedback gibst die ganze Zeit, weil die jetzt auch sagen, hey, sollen wir das schon so machen? Dann sagst du, guckst du quasi ins Entwicklerteam rein und die sagen, nee, das ist unrealistisch. Und dann sagst du, hey, mach eine Version, eine Light-Version von dem Design, die wir wirklich schnell umsetzen können. Das heißt, meine Rolle sprichst du halt die ganze Zeit mit Leuten und versuchst zu koordinieren zwischen, hey, was ist gerade realistisch, was wollen wir wirklich machen und dann halt noch parallel mit 1000 anderen Leuten, die halt jetzt in diesem Konzept irgendwie relevant, also für dieses Konzept irgendwie auf einmal.
Damit du dir dafür gewinnst, dass die auch dann, sag ich mal, pro Konzept stimmen, so ein bisschen, oder?
Ja, das natürlich auch, genau, nochmal da den Kontext geben, denen nochmal das Produkt im Detail zeigen, nochmal alle möglichen Fragen beantworten, deren Feedback auch einholen, das versuchen im Konzept umzusetzen direkt, proaktiv. Und dann halt auch mit jedem sprechen und sagen, hey, ist es okay, dass wir dieses Konzept für deinen Bereich schreiben?
Stimmt, die fühlen sich vielleicht auch sonst übergangen, so ein bisschen, oder?
Ja, genau, eigentlich ist es deren Job, das zu tun. Wir haben das jetzt quasi bei uns so geregelt, dass wir es halt als Entwurf schreiben.
Weil ihr ja mehr Ahnung von dem Produkt gerade habt,
genau,
quasi. Ne? Wenn ihr jetzt Externes schreibt, dann hat er ja keinen Plan von den Sachen.
Du müsstest denen halt im Detail erstmal alles erklären, was wir auch tun. Aber dennoch, das ist einfach, weil es jetzt schnell gehen muss und da war halt bei jedem Bereich so die Frage, hey, willst du es selbst machen, sollen wir es machen, ist das legit? Und das heißt, allein dieses okay, sich abzuholen, das waren also Kleinigkeiten, die halt aber den Tag extrem lang machen. Vor allem, du erreichst die Leute ja nicht immer dann, wenn du gerade Bock auf die hast oder Terminabstimmung. Mhm. Das war halt so ein Kampf zwischen, okay, wie kriegen wir es jetzt in den nächsten Wochen hin, dass wir alle vorher noch sprechen, dass wir mit denen genug Zeit haben, dass es irgendwie, das sind auch Urlaube von irgendwelchen Leuten. Und irgendwie, war die ganze Zeit daran, irgendwie gucken, okay, wie kriegst du alles unter einen Hut?
Das klingt für mich ein bisschen so, als hättest du jetzt dann quasi von morgens 9 bis abends um 6, wenn Leute noch arbeiten quasi, diese Meetings gehabt.
Genau.
Und danach hast du Konzept geschrieben.
Genau so war es. Genau so war es. Und das heißt, ich saß dann von irgendwie meistens so, keine Ahnung, 5, 6 waren dann Ruhe im Büro, dann kurz eine Aufbackpizza in den Ofen, kurz was gesnackt, halbe Stunde Pause und dann halt nochmal, weiß nicht, von 6, halb 7 durch bis um 10.
Bis um 4, als du aufgestanden bist.
Nee, dann halt Konzept geschrieben. Schlafen gegangen, und hier aufgewacht. Das war
repeat.
So, genau, und dann auch das Wochenende durch. Das Wochenende war halt cool, weil am Wochenende kannst du halt einfach nur Konzept schreiben.
Genau, es sind keine Meetings, weil Menschen nicht arbeiten da.
Genau, das sind so, das heißt echt, ich gucke halt immer so, okay, wann sind die Leute alle quasi off, dass ich halt die Zeit habe, oder dass wir die Zeit haben für den Rest. So.
Mhm. Ja, aber ich finde, du siehst dafür echt noch ganz gut aus. Und so. Das klingt jetzt gerade so, als hättest du immer nur so 5 Stunden Schlaf maximal gehabt. So, das hat irgendwie ganz gut funktioniert, ganz gut, oder? Du hast das irgendwie, also ich habe dich schon mal ungesünder arbeiten sehen gefühlt. Also das klingt gerade voll hart und so und ich glaube, es war auch mega hart, aber ich finde, du siehst nicht so zerstört aus wie sonst nach solchen Phasen.
Ja, das ist wirklich der Vorteil ist einfach, dass ich quasi gerade so um mich herum so voll vieles einfach gut funktioniert.
Weil also, einfach nichts ist.
Nein, was ich meine ist, ich habe jetzt zum Beispiel nicht dieses, was mir einen voll, finde ich, aus dem Konzept bringt, das war auf der alten Arbeit so, dann willst du abends nach Hause, die Bahn fällt aus und du bist so 3-4 Stunden später erst zu Hause als geplant.
Stimmt, ja, ich
so Kleinigkeiten, aber dann bringt dich das aus dem Rhythmus. Das heißt, du gehst 3-4 Stunden später, später pennen, kriegst nicht genug Schlaf und bist dann schon mal off. Allein solche Sachen machen es. Dann einfach die Tatsache, dass ich quasi jetzt im Büro quasi alles da habe, um zu überleben quasi. Das heißt, ich gehe mittags zum Rewe, hole mir ein paar Aufbackpizzen. Getränke sind eh da. Mhm. Das heißt, ich kann einfach nachmittags, ohne dass ich mir groß Gedanken machen muss, einfach dafür sorgen, dass ich halt irgendwas im, also was zu essen bekomme. Habe also nicht diese Phasen, dass ich irgendwie den ganzen Tag hungere, dann irgendwann um 11 erst esse. Das heißt, ich konnte halt so meinen Alltag so trotzdem irgendwie in Balance halten, was so diese Sachen wie Schlaf, Essen und einfach so, auch diese Regelmäßigkeit hatte ich ganz gut drin. Das war immer so schön von 8 bis 10. Von 8 bis 10. Und mein Körper konnte sich parallel dran gewöhnen und das war halt deswegen irgendwie nicht so ermüdend oder weiß nicht.
Ja, und das klingt so, als hättest du am Tag, weil da, ich glaube, dass sowas einen trotzdem wahrscheinlich schlauchen kann, wenn man dann in einem dunklen Kammer alleine vor sich hin programmiert. Ja. So. Aber du hattest ja trotzdem super viel soziale Kontakte so den Tag über. Ne? Du hast dich ja super viel, du hast ja eher zu viel gesprochen vielleicht für deinen Geschmack. Ja. Aber du hast ja ein nettes Team nicht rum gehabt, theoretisch. Also wenn man je nachdem, wie viel mit denen halt Kontakt haben konnte. Und du hattest diese Meetings mit anderen Menschen. Und ich glaube, das sind so diese drei Komponenten, die dann wahrscheinlich einem dann auch erstmal reichen für den Tag. Ist ja nicht so, als würdest du einen vereinsamen oder so.
Nee, das auf keinen Fall.
Das ist ja irgendwie eigentlich ganz cool, ja.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja. Und jetzt quasi seit, also Donnerstag war so der, ich sag mal, der letzte.
Also vorgestern? Nee, vor, also jetzt der Donnerstag.
Genau. Mhm. War so der Tag, wo wir zum einen an dem Abend davor, am Mittwochabend, das Konzept in die Großrunde geschickt haben und jetzt erstmal daran nichts mehr machen, bis Feedback kommt.
Kam schon was?
Noch nicht, nee, okay. Aber...
Ah, die sollen das mal lesen am Freitag, was ist los mit denen?
Was ist da los am Wochenende?
Geht mal arbeiten.
Und am Donnerstag war auch nochmal so eine riesen Präsentationsrunde, nicht nur von den Leuten, die dieses Konzept nachher freigeben, sondern von, sagen wir mal, von ein paar Ebenen darüber, die so quasi so den Investorenkreis bilden. Und den mussten wir halt auch relativ detailliert und ausführlich alles vorstellen und die haben das teilweise zum ersten Mal alles...
Wie haben die reagiert?
Sehr positiv.
Echt?
Was cool. Echt cool war. Ja. Hatte teilweise ein bisschen was von Höhle der Löwe.
Okay.
Löwen? Höhle der Löwe.
Höhle der Löwe?
Höhle der Löwe.
Ist das dein Name? Ist das der Name oder Höhle?
Höhle der Löwe. Hatte so ein bisschen einen Charakter davon, weil dann sitzen halt die Leute, die hören sich das an und dann stellen die halt Fragen, einfach so aus Neugier und aus Interesse und dann sind das so Fragen wie, wie hoch ist denn so die Bruttomarge so im Schnitt? Und dann ich so, gute Frage. Ja, vermutlich wird es daraus hinauslaufen. Also man muss halt so überlegen, oder hey, wie habt ihr die Zielgruppe ausgewählt? Und dann musst du halt so ein bisschen erzählen. Wir haben Interviews gemacht und haben mit Leuten gesprochen und dann so abgegrenzte Markt, bla bla. Also da kommen echt viele so Detailfragen und dann musst du halt gucken, dass du einfach, ja, ohne viel Gelaber einfach eine klare Antwort lieferst.
Aber das ist ja eigentlich ganz gut, dass du da ja eh voll drin bist eigentlich, weil du ja die ganze Zeit Leuten das versuchst zu erklären und zu verticken quasi so ein bisschen, was ihr macht. Das heißt, das ist jetzt für dich, also ich glaube, die Programmierer müssen da so ein bisschen herhalten gerade, weil das ist so, wo ich mir gerade denke, sehr spezialisiert. Wenn du den das jetzt fragst, in der Regel hat er das wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm, weil der halt seine Perspektive, der kann dir alles perfekt zu dem Programmieren erzählen, aber jetzt, warum, den interessiert wahrscheinlich nicht unbedingt die Bruttomarge jetzt so. Und das ist ja ganz gut, dass dann in dir quasi das alles so ein bisschen gebündelt und vereint ist.
Das Gute ist, wir sind halt, ich sag mal, wir haben so eine Art, wir nennen es Produktteam.
Ach so, ja, genau.
Wir sind auf jeden Fall zu dritt und wir haben alle ungefähr den gleichen, sagen wir mal, Wissensstand zum Produkt. Das heißt, die einen sind ein bisschen fokussiert in dem Bereich, die anderen mehr in dem Bereich. Hm. Und so haben wir quasi immer zu dritt ganz gut antworten können. Ne? Okay. Wenn jetzt eine Frage kam zur Zielgruppe und so, dann haben wir eher die Leute quasi aus dem Market Research so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal so, das ist nicht ganz richtig, aber die haben dann halt viel zur Kundengruppe erzählen können, zu den Features und so weiter. Wenn es eher so markenfachliche Sachen ging, konnte ich relativ viel zu sagen. Und so hatten wir so untereinander so ein bisschen aufgeteilt. Weil ich muss auch sagen, das ist so, ich merke es halt immer wieder, gerade wenn du so ein großes Setup hast von so vielen Menschen und so vielen, sag mal, Teilbereichen auch, das kannst du halt nicht in einer Person irgendwann unterbringen. Ich merke das halt jetzt, wir sind auch zu dritt auch schon quasi voll am Limit gerade. Mhm. Und
von 8 bis 10 ist noch ein bisschen Zeit.
Quatsch. Ja. Nee, aber weißt du, also irgendwann, man muss halt auch tiefer gehen, inhaltlich dann auch in den einzelnen Sachen und irgendwann merkst du, okay, wenn du halt von einem, ich sag mal, so ein Produkt besteht aus irgendwie mindestens 10 so Teil Teilprozessen, die irgendwie aber im Detail durchdacht werden müssen. Mhm. Und drei davon kannst du pro Kopf irgendwie jonglieren parallel. Ich
verstehe.
Mhm. Wenn es mehr werden, bist du auch irgendwann mal raus.
Dann das klingt ein bisschen so, als würde das Konzept, sag ich mal, also wäre das Konzept ein bisschen wie so ein Inkubator oder wie so, weißt du, so ein Ding, kennst du von einem Grill, dieses, wo man dann so die Kohle reinmacht, damit das so schneller angeht, damit es schnell durchzieht. So klingt das gerade so ein bisschen, diese Arbeitsstruktur, als könnte man sehr gut, sehr schnell ein oberflächlich, gar nicht negativ gemeint, sondern oberflächlich ein Produkt auf den Markt bringen, so in einer gewissen Form. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, und wenn wir jetzt weitermachen wollen, dann müssen wir da tiefer rein, da tiefer rein, da tiefer rein. Jetzt brauchen wir quasi Fachleute, die dann einzelne Gebiete abdecken und dann vielleicht wieder einen, der da drüber ist. Und dann muss man so ein bisschen...
Also ja, man kann das halt irgendwann mal, ich finde das Beispiel N26 ist da ganz gut. Das habe ich letztens quasi eher zufällig mitbekommen, dass sie das so aufgeteilt haben. Wenn du dann sagen, eigentlich ist es ja ein Produkt, du hast die N26-App quasi. Mhm. So. Und die machen das aber mittlerweile so, die sagen, es gibt für dieses N26-Business gibt es halt ein Produktteam. Mhm. Bestehen aus eigenen Entwicklern, aus eigenen Designern und so weiter, die aber quasi sich nur um diese Businesskunden kümmern. Da gibt es das normale N26, wahrscheinlich das normale Bankprodukt, dann gibt es die Versicherungsprodukte und dann hast du immer dieses gleiche Setup. Du hast dann einen Produktverantwortlichen quasi als Product Owner in der Mitte, der dann aber jeweils ein Team um sich herum hat und als dieses Produktteam agieren die dann quasi. Und
die kommunizieren quasi die Product Owner untereinander mit sich
und genau.
So vernetzen sie sich dann quasi. Exakt, da steht nochmal einer da drüber, vielleicht ein Product Owner für N26, der
nochmal mehr
bündelt und so.
Genau,
ne?
Genau. Und dann hast du zum Beispiel so, dann hast du so, wie soll ich sagen, so Lead-Designer, die sagen, hey, das sind unsere allgemeinen Design-Richtlinien.
Ja.
So und die einzelnen Produkte können dann so die Icons davon verwenden, die Farben, haben aber trotzdem ihre eigene, sagen wir, Prozesse, die sie gestalten können. Also sie können dann für ihr Produkt eine eigene User-Experience gestalten, haben aber so einen Baukasten schon, den sie mitnehmen.
Das ist eigentlich ganz geil. Die können trotzdem, sage ich mal, dann so Inkubator schnell arbeiten und sind halt schlank und so, aber trotzdem in einem Großunternehmen eingebettet. Das ist eigentlich, also
klingt irgendwie smart. Man skaliert dann quasi diese Scrum-Struktur so ein bisschen. Mhm. Da gibt es auch extrem viele so Modelle und Ansätze, wie man das am geschicktesten macht. Aber wir sind quasi gerade so an der Grenze, wo wir sagen, okay, für dieses eine Produkt haben wir ein okayes Setup. Mhm. Aber früher oder später müssten wir uns dann, wenn wir jetzt noch weitere Features überlegen, müssten wir uns dann wahrscheinlich auch aufteilen und sagen, es gibt jetzt, also aus diesem Dreiergespann, Produktteam gerade, wenn wir wahrscheinlich dann drei Product Owner
werden. Genau.
So, das ist abzusehen, dass das in den nächsten Monaten, Jahren tatsächlich irgendwann relevant wird. Vor allem, weil du dann auch irgendwann mehr Entwickler brauchst und es bringt halt auch nichts, ein Entwicklerteam von 10 Leuten zu haben, sondern so wirklich so diese Schnelligkeit hast du nur, wenn du so, sagen wir, 5 bis 7 Leute hast.
Sonst hast du wahrscheinlich immer drei, die quasi nicht so viel arbeiten.
Also man steht so ein bisschen auf den Füßen dann irgendwann. Dann, ne? Ja. Das ist wie wenn du bei Mac ist, zu dritt Burger braten willst. So einer wird die ganze Zeit rumstehen und nur einen McFlurry essen. So. Oh. Ich hab voll Bock auf McFlurry. Ja, aber das war so die Kriegszeit, deswegen war es halt so.
Aber was war jetzt der Erfolg? Weil du eben auch meinst, das war quasi das Konzept, den Leuten zu pitchen am Donnerstag und dass das Feedback gut war, oder was?
Genau, das war zum einen richtig cool, dass wir das Konzept jetzt, sag mal, in diesem Entwurfsstatus jetzt fertig haben. Das war auch ein Riesenwurf für uns. Mhm. Und das Coole war halt, parallel sind wir halt noch live gegangen mit einer Produktvariante jetzt letztendlich, wo auch die ersten Kunden schon die ersten Rechnungen dann verkauft haben, was halt auch immer ein spannender Moment ist, weil.
Das hast du denn so davor, so weißt du, wie so Elon Musk bei SpaceX start, so nach dem Motto,
so ein bisschen.
Wir haben die erste Transaktion,
so, das ist grün. Wir haben den Kunden angerufen, so ey, es geht los, hier, du kriegst jetzt einen Link, okay. Ja. Die Entwickler waren so daneben, hatten schon die ganzen Logfiles auf, also guckst, was gerade passiert und wo es zu Fehlern kommt. Und dann so, meinte er, oh, irgendwas ist schiefgelaufen. Wir so, oh fuck, was ist los? Und dann, guck mal bitte die Logs schnell. Oh fuck, in seinem Passwort hat er seinen Namen verwendet, das darf er nicht. Ah, okay.
Und fuck, verrat ihn heute noch nicht, dass mein Passwort MaxPelzer123 ist.
Wir so, ja, probieren Sie noch mal ein anderes Passwort. Bei uns, ne, so nach dem Motto, das ist bei uns sehr restriktiv, das dürfen keine Namen. Und dann, das war halt so der erste Moment und dann war es so voller Spannung, weil klappt jetzt oder klappt es jetzt nicht. Mhm. Und klar, alles vorher getestet, aber live ist trotzdem noch was anderes.
Ja,
und das halt noch parallel.
Voll cool, ja.
Und eigentlich ist so ein Live-Gang schon so ein Standalone-Ding, wo du sagst, okay, wenn das, also eigentlich machst du es nicht nebenbei. Und wir haben es einfach noch nebenbei noch gemacht.
Mhm.
Und parallel dazu auch einfach eine Anzahl von Rechnungen und Anzahl von Volumen jetzt noch so meilensteintechnisch erreicht. Wir sagen, wow, das war die x-te Rechnung. Wir haben jetzt so und so viele Hunderttausende von oder Millionen Euro jetzt damit gemacht. Das sind also Momente, wo du sagst, das ist eigentlich so Dinger, wo du sagst, ey, geil, jetzt haben wir die, weiß ich, so und so viele Nullen hinter der Zahl. Jetzt lass mal die Korken knallen und so.
Ja, und das lässt sich ja auch gut nach außen verkaufen dann auch. Ne? Dann fragen die Leute eben nach Bruttomarge. Sonst vorher sagst du immer so, ja, wir stellen uns vor, dass es vielleicht so und so sein könnte. Und jetzt kannst du sagen, naja, aufgrund der Zahlen, die wir jetzt haben, kann man das so und so sagen und es geht in die Richtung weiter, genau, hoffentlich und so. Ne?
Und wir können da, die Conversion ist so und so hoch und bla 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 und durchschnittliche Rechnungs. Also das ist alles cool, nur wenn alles zusammenkommt in diesen 2 Wochen, also nach dem Motto, du reißt dir von morgens bis abends den Arsch auf, damit das überhaupt funktionieren kann, dann parallel gehst du live, hast parallel irgendwelche Erfolge und eigentlich kommst du gar nicht zu irgendwas, weil du einfach nur noch in diesem Zombie-Arbeitsmodus gerade bist und irgendwie versuchst zu überleben. Das waren die letzten 2 Wochen.
Krass. Aber ich finde, du wirkst trotzdem happy dabei.
Es macht total viel Spaß. Also mir macht das total viel Spaß und das ist, glaube ich, auch für viele schwer nachzuvollziehen. Mhm. Aber diese so eine, wie soll ich sagen, ich finde das charmant oder was mir auch so viel Spaß macht, ist einfach, du bist für diesem Team, wo du einfach Teil von bist, hast du die komplette Verantwortung als Team.
Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Herrn Zabok, der gesagt hat, du musst was leisten,
sinngemäß.
Um Gratulation zu bekommen.
Genau, und
deswegen, Willi, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Zu dieser guten Leistung in 2 Wochen.
Ja, was ich sagen will, ist, wenn du halt, also für mich ist es halt so cool zu wissen, okay, entweder wir reißen uns den Arsch auf und kriegen uns gut organisiert und kriegst hin, dann ist cool, oder halt nicht. Mhm. Aber es gibt niemanden, auf den wir hoffen müssen. Also es gibt niemanden so darüber. Mhm. Es gibt keinen Big Boss, der sagt, jetzt geht nach links oder geht nach rechts, sondern es liegt komplett in der Eigenverantwortung.
Das ist echt mal so, selbst wenn ihr super geil performt, ist dann jemand sagt, ja, nö, das wollen wir trotzdem nicht, das gibt es eigentlich nicht, sondern dann müsstet ihr ihn noch besser überzeugen,
theoretisch
und so. Das ist immer so, ihr habt die
du kriegst halt quasi alle Facetten kriegst du voller Bandbreite ab. Entweder ist es geil und du wirst gefeiert oder du hast verkackt und du wirst halt richtig fertig gemacht. Aber es liegt halt an dir. Und wenn du dann aber so Leute in einem Team hast insgesamt, die einfach Bock haben und man zieht gemeinsam an diesem Strang und es funktioniert teilweise und man hat so kleine Erfolge auf dem Weg, dann ist das super geil. Das ist wie so ein geiles Projekt in der Schule, wo du merkst, hey, irgendwie haben wir Bock jetzt zu präsentieren, weil wir haben was gemacht, worauf wir stolz sind. Und dann halt zu sagen, ja, ich 17 Uhr, ich muss nach Hause, scheiß drauf, ja, dann dauert es halt 3 Wochen länger. Das sind einfach so, das existiert in diesem Arbeitsmodus einfach so für mich persönlich nicht. Und ich will das auch gar nicht. Das würde mich wütend machen, wenn jetzt irgendwer sagen würde, ja, funktioniert alles nicht, aber scheiß drauf, ist ja egal. Mhm. Und es gibt kein Egal, es ist unser Baby. So entweder wir bringen es jetzt quasi, entweder wir ziehen es jetzt groß und es wird selbstständig oder halt nicht. Mhm. Aber und das weiß man von Tag 1. Und entweder man sagt, ich habe da Bock drauf, und ich nehme diese pädagogische Pflicht jetzt an, zieh das jetzt durch.
Wie stehst du eigentlich zu Babys?
In der Form? Oder halt nicht, aber es gibt, also man kann halt nicht halb schwanger in so ein Spiel reingehen. Ja. Ne? So, und,
Es ist merkwürdig, aber ich verstehe, was du sagen
willst. Oder? Ja, danke, ich hoffe, irgendwer anders versteht. Und deswegen deswegen tut es mir weder leid, noch bin ich traurig, noch fühle ich, dass ich denke, oh, ich hätte die Zeit lieber, weiß ich nicht, vom Fernseher verbracht und weiß ich nicht, oder irgendwie Sport gemacht. Also das ist ja, solange ich halt Spaß dabei habe, ist es für mich keine Arbeit, sondern es ist eher so, hey, ich mache was mir Spaß macht und kriege dafür auch noch Geld.
Ja.
So. Ja. Und den Modus, solange das so bleibt, und das ist nicht jeden Tag so, es ist nicht immer gleich, es ist nicht immer so, ich bin nicht die ganze Zeit so super happy, sondern ich bin so, es ist schön in der Balance. Es gibt Tage, da bin ich super excited, habe einen Puls von 140 und es gibt Tage, da will ich am liebsten heulen.
Ich würde sagen, es ist schön, dass du es Balance nennst. Andere Leute würden sagen, das sind die Extremer, die man lebt, und so manische Depressionen. Aber es ist okay, dass du es Balance nennst.
Solange es auch wieder nach unten geht.
Du meinst, auf die Wochen gesehen.
Ist ja, es genau. Halt, es ist halt wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Und entweder man mag Achterbahn oder man mag Achterbahn halt nicht. Aber wenn man eher so Tretbootfahrer ist, dann ist das halt einfach kein Umfeld für einen. Da muss man halt einfach was anderes machen. Ja. Ist ja auch okay. Ich habe gehört, Mac sucht neue Leute.
Stimmt, du hast gerade noch kurz angedeutet, dann können wir das Arbeitskapitel schließen. Du hast mir irgendwann mal so einen Screenshot von deiner Apple Watch geschickt, so von wegen, ja, mein Herz, irgendwie heute Mittag hatte ich einen Herzschlag von 140.
Also über 3 Stunden verteilt, also konstant über 3 Stunden.
Ich habe mir so, hä, was passiert, bist du vom Auto angefahren worden?
Nee, das war dieser Pitch-Termin tatsächlich.
Ah, die Höhle der Löwen war das
quasi. Ja, okay. Wir waren in so einem Raum und es waren 3 Gruppen, jeweils um die 10 Personen. Richtig krasse Leute, so, also krass im Sinne von, die haben halt voll viel Erfahrung, die haben voll viel Plan davon und die ziehen halt, also
ist jetzt nicht so einfach zu überzeugen wie ich, der vor dir sitzt und sagt, oh, Willi, das klingt alles voll gut.
Ja, das ist wie wenn du quasi, wie so ein Frank Thelen und diese ganzen Leute, die da sitzen und einfach so wirklich relevante, präzise Fragen stellen und die aber auch, die erwarten halt auch eine coole Antwort, also cool im Sinne von auch eine ehrliche, auch wieder eine präzise Antwort.
Die lassen sich nicht mit Floskeln abspeichern.
Genau, die kannst du sagen, ja, das ist voll geil, weil, sondern man muss halt sagen, so und so viel Prozent oder so, oder haben wir halt noch nicht und das war so, ich war voll nervös davor schon und als es dann losging, war ich einfach konstant nervös und ich war voll angespannt. Krass. Und ich mir dachte, boah, fuck, du willst jetzt auch nicht verkacken. Ja, ja, weil klar. Die Leute, die gehen halt nachher auch.
Showtime und so.
Ne, die reden halt auch darüber, reden auch quasi mit auch den Leuten, die an dem Produkt mitwirken. Mhm. Und das ist quasi alle, die da irgendwie dran beteiligt sind, werden natürlich auch vielleicht ein Echo hören von den Leuten, ja. So im Sinne von, hey, die haben es gut gemacht, da war es schlecht, da war doof. Oder?
Das ist jetzt eure Influencer quasi so. Ne? So die bisschen, gehen jetzt in andere genau. Gruppen rein. Und
das ist so wie, das würdest du dich bei den Eltern vorstellen von deiner zukünftigen Frau. So. Und du willst halt nicht verkacken, weil die reden halt danach noch drüber und die haben Einfluss. So.
Wieder erinnert ein besorgniserregendes Beispiel, aber ich verstehe es.
Ja, ich versuche es halt irgendwie nur so für alle Hörer irgendwie greifen.
Für Menschen, die glücklich sind, zu erklären. Nein,
Quatsch. Jedenfalls willst du halt keinen schlechten Eindruck hinterlassen. So, deswegen war ich nervös, deswegen war ich auch bemüht, die ganze Zeit angespannt und die ganze Zeit
auch so einen Anzug mit Schlips an und so?
Nee, ich hatte einfach ein Jackett an, ein T-Shirt.
Sogar ein Jackett, also so, es war dann doch ein bisschen wichtiger.
Ja, wir hatten auch extra so ein Banner gebaut, das stand so hinter uns mit Logo von dem Produkt und so weiter.
Also war das nicht so nach dem Motto, wie soll ich sagen, das war nicht der Zeitpunkt, wo man sagt, nö, ich sehe das nicht ein, jetzt mich hier schick zu machen, sondern wir verkaufen unsere
coole Startup. Nee, es war eher so, hey, geil, wir wollen einen guten Eindruck machen, komm, Mundspray und Jackett.
Ja. Hast du schon jemals Mundspray benutzt?
Nein, aber das wäre so die...
Okay, ich dachte gerade, wer kauft sowas? Ich dachte mal Alkoholiker, damit man die Fahne nicht riecht. Aber
ist doch ein bisschen Alkohol drin, ne? Darf man überhaupt Alkohol, also Mundspray als Alkoholiker verwenden?
Weiß ich nicht.
Vielleicht sollten wir es recherchieren.
Muss spannendes Thema. Konzeptpapier gucken. Interessant.
Ja, das so.
Cool.
Kurzer Abriss.
Cooler letzten. Einblick.
Ja.
Lass uns über Besitz sprechen.
Über worüber?
Besitz.
Ich besitze aber nicht so viel. Kennst du den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz?
Nein.
Das sollten wir vielleicht vorher
erklären. Herr Anwalt, erklären Sie mir, was ist der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz?
Das habe ich in meiner Bankausbildung gelernt.
Oh. Dann verkaufen Sie mir bitte jetzt Besitz.
Ich gebe dir jetzt meine AirPods.
Das heißt, ich besitze Kopfhörer. Du bist
jetzt der Besitzer der AirPods.
Können wir
es Kopfhörer? Ich bin aber weiterhin Eigentümer der Kopfhörer, weil ich sie quasi erworben habe von einer Firma mit einem Apfel.
Ja.
Und durch diesen Kauf wurde das Eigentum von Apple an mich übertragen. Jetzt bin ich offiziell Eigentümer. Das ist meins.
Ja.
Ich kann es aber verleihen und dann würde ich den Besitz übergeben.
Ja.
Ähnliches bei einer Mietwohnung. Du bist jetzt Besitzer dieser Wohnung, weil du sitzt hier drin, faktisch. Mhm. Aber der Eigentümer ist der Vermieter.
Und deswegen ist es echt gut, dass ich Besitz gesagt habe, glaube ich. Weil genau darum geht es gerade für mich so ein bisschen. Ich habe jetzt nur mal gedacht, es kamen jetzt wieder irgendwelche Streaming-Dienste und irgendwelche On-Demand und Google Stadia und keine Ahnung was so rum. Und ne, auch Airbnb und diese ganzen Sachen. Und da habe ich mir so gedacht, ist die Zukunft eigentlich...
Yes.
Eine
kann ich hier
eigentumslose?
Nee. Also doch. Ja und nein.
Oder?
Also weil, kommt auf die Perspektive
drauf. Ja, ja, genau. Also wenn ich jetzt so überlege, dann, weil mir persönlich, wir haben ja auch schon oft über Autos und so gesprochen, reicht ein Besitz total. Ich brauche kein Eigentum so in der Form. Aber natürlich, also das ist jetzt so der Punkt, worüber ich so ein bisschen diskutieren möchte, sehen natürlich viele Menschen das super kritisch, wenn du kein Eigentum mehr hast, weil dann irgendwer, wieder der böse Staat oder wie auch immer, wen man dann so nennen möchte in diesem Konstrukt, kann hingehen und sagen, so, du fährst jetzt kein Auto mehr, weil es ist nicht deins. Das ist unser Eigentum oder also ne, der Vermieter oder wer auch immer kann dann sagen, nö, so. Du hast es nicht mehr. Und dann stehst du irgendwie da und hast so, oh shit, keine Absicherung für irgendwelche Situationen, die vielleicht eintreten oder so. Ist vielleicht, also ich habe jetzt extra das Auto genommen, weil wenn jemand sagt, oh also shit, du kannst keine Filme mehr gucken.
Nur zum Vergleich, das heißt, wenn ich jetzt ein Auto mieten würde, dann bleibt dir der Eigentümer BMW beispielsweise. Genau. Ich bin aber der Mieter, das heißt, ich fahre meinen schönen BMW und sagt BMW irgendwann mal, gib das Ding zurück.
Genau.
Und dann hast du nichts mehr.
Genau, so wie hier Eigenbedarf anmelden bei Wohnungen zum Beispiel. Das sind ja so existenzielle Sachen. Ob jetzt Netflix dir weiter deinen Blablabla-Film gibt, betrifft dich jetzt persönlich so mäßig. Es gibt zwar genug so DVD-Sammler, die sagen, nein, ich möchte eine Sammlung und so.
Ja.
Aber das sind jetzt nicht so Sachen, die mich jetzt so emotional berühren würden.
Oh, ich muss gerade was parallel nachgucken.
Gerne.
Ja.
Sondern ich finde es halt spannend, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, in die Richtung, haben wir irgendwann, also ist es sinnvoll, auch irgendwann vielleicht nur noch Besitzer zu sein und nicht mehr Eigentümer, weil damit eine gewisse Verantwortung auch weg ist und du trotzdem irgendwie alles nutzen kannst? Sieh dir zum Beispiel E-Scooter an. Ne? Ist genau das gleiche Prinzip. Warum soll ich jetzt in der Stadt irgendwie, warum sollte ich mir jetzt so einen E-Scooter kaufen, wenn ich die quasi auch, also wenn der Preis vielleicht noch ein bisschen günstiger wird, wenn ich die auch einfach so fahren könnte? Weil man könnte ja auch sagen, wenn alle nur noch besitzen, kann ja auch alles günstiger werden, weil du brauchst nicht mehr so viel von allem, du kannst weniger Masse davon haben und kannst einfach nur noch das Ganze mieten und vielleicht sogar umsonst. Warum sollte das überhaupt kosten? Warum sollte so eine Fahrradmietung von so einem DB-Bike oder so, warum sollte das was kosten? So in so einer Zukunft, die ich mir jetzt vorstelle. Und das stelle ich mir irgendwie ganz cool vor. Und auch so Wohnungen, angenommen, ich habe jetzt für 4 Jahre Bock, in einer Wohnung mit Balkon zu leben, aber vielleicht kommen irgendwann Kinder und dann habe ich vielleicht Bock in einer größeren Wohnung. Und dann hat man nicht den Struggle mit, okay, ich kaufe eine Wohnung, verkaufe eine Wohnung, sondern das ist ja, was jetzt schon passiert. Ne? Man mietet sich dann Wohnung. Deswegen, also für mich sieht diese Zukunft, finde ich irgendwie ganz cool, aber kann auch irgendwie diese kritischen Stimmen verstehen, die dann so sagen, naja, aber es ist auch ein bisschen schwierig.
Weil die Sorge ist, dass die Nutzungsrechte oder der Besitz dir wieder genommen wird vom Eigentümer.
Genau. Aus irgendwelchen Gründen. Muss ja gar nicht jetzt, wir sind dystopisch und sagen, keine Ahnung, irgendein Diktator kommt an die Macht und sagt, so, Eigentum ist jetzt alles meins. Sondern es kann ja auch einfach sein, weiß ich nicht, Einzelschicksale, dass jemand sagt, ja, meine Oma muss jetzt in die Wohnung und dann bist du so, oh. Und wenn das alle machen oder wenn alle jetzt auf einmal so, dann sind ganz viele Leute auf der Straße und haben ein Problem.
Das Ding ist, was man immer im Hinterkopf haben muss bei dieser Frage, kaufe ich selber oder miete ich, ist ja so, was kostet mich das Eigentum? Bei den Autos verrechnet man jetzt momentan dieses Total Cost of Ownership Ding aus. Das heißt, was kostet es mich, Eigentümer eines Autos zu sein, oder was kostet es mich eben halt zu leasen, als Beispiel. Und das ist halt, ich glaube, der Vorteil ist ja, wenn du dieses Mietmodell hast, beispielsweise auf E-Scooter übertragen, ist ja so, dass du quasi ein E-Scooter, der in der Anschaffung mal 600 Euro kostet oder so, den kannst du dann... Man
boostet 1300.
Ja. Den kannst du dann quasi für gewisse Zeiträume die einfach gönnen.
Ja.
Und irgendwann mal ist der Punkt erreicht, wenn du sagst, wenn ich das Ding
gekauft hätte,
dann müsste ich es mindestens so und so viel nutzen, damit ich quasi das Vergleichsmodell mieten, damit sich das für mich irgendwie lohnt. Da gibt es diesen Punkt, den du überschreiten musst.
Ich kenne das von Kletterschuhen damals.
Man
am Anfang dachte so, ach, ich kann 5-mal gehen, so, dann solange leih ich mir noch welche für irgendwie 3 Euro, aber naja, die kosten, günstige Modelle kosten 70 Euro, das heißt, irgendwann ist der Punkt, wo ich sage, ja komm, ich kaufe mir selber, ich mach's weiter.
Genau, und du hast ja quasi, wenn du es ja nur mietest, hast du ja immer, das kannst ja, also da hast du ja keine Verpflichtung daran, du kannst jederzeit einfach sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr. Beim Roller lässt du einfach stehen, benutzt das Ding nicht mehr, das heißt, du hast keine weiteren Folgenkosten, die auf dich zukommen.
Keine Garage und so ein Krampf unterstellen und sowas. So.
Beim Eigentum hast du halt immer Kosten, du kannst, also es klingt jetzt ein bisschen doof, aber Eigentum verpflichtet halt und mit Verpflichtungen kommen in der Regel auch Kosten auf dich zu.
Also du bist wie unser Vermieter, der sagt, ihr müsst die Straße streuen.
Der Eigentümer des Hauses muss nicht Grunderwerbsteuer, aber das Grundsteuer zahlen einmal im Jahr. Das heißt, er muss auf jeden Fall Kohle abdrücken an den Staat, ob er will oder nicht. Er muss sich um Instandhaltung irgendwie kümmern, er muss gucken, dass es
wahrscheinlich muss der sich auch um das Streuen kümmern, nur der legt es halt auf die Miete und ich glaube, haftbar ist wahrscheinlich trotzdem der
Eigentümer. Das sind so Kleinigkeiten, aber im Grunde genommen so die Message ist, er muss halt trotzdem irgendwie zusehen, dass das Ganze irgendwie am Laufen gehalten wird. So.
Ja.
Und das Gleiche gilt ja auch dann für dich. Also das heißt, wenn du dir sagst, ich will ein Auto kaufen oder ich will ein Haus haben und ich gönne mir jetzt das Eigentum, dann hast du ja auch diese Verpflichtung. Das heißt, da kommst du ja nicht drum rum. Deswegen, auf der einen Seite kann man sagen, ja, wenn man jetzt alles nur noch mietet, dann habe ich halt irgendwie die Gefahr, dass mir das alles genommen wird. Aber du hast einfach den Luxus, dass du halt keine Verpflichtung hast, die ein Eigentümer hat.
Ja, zum Beispiel Reparaturkosten. Also wie cool wäre das, wenn du, keine Ahnung, wenn man jetzt dieses Mietmodell mal weiterspinnt und sagt, okay, es geht in die Richtung, dass alles on demand ist.
Ja.
Also ne, auch quasi Gegenstände on demand sind.
Ja.
Mir bringt es nichts, ein Handy zu besitzen. Ich habe keinen Bock, irgendwie mich um den Weiterverkauf zu kümmern und so weiter und so fort. Wenn man sagt, okay, das Problem ist ja oft, dass es gerade so ist, dass dann das Mieten in irgendeiner Form irgendwann teurer wird ab
einem bestimmten
Punkt. Aber ich könnte mir die Zukunft so vorstellen.
Also kommt nochmal davon, wie lange du es siehst.
Ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass wenn quasi alles auch nur noch für On-Demand produziert wird, dass dann die Miete auch wieder günstiger wird, sodass Eigentum irgendwann gar keinen Sinn mehr macht, auch sogar preislich nicht. Weil man Sachen so günstig anbieten kann per Miete, dass der Eigentum dann quasi keinen Sinn mehr macht. Dann ist die Frage.
Ich kann mir das bei Autos sehr gut vorstellen.
Genau.
Also wenn es tatsächlich irgendwie so einen Modus gibt, wo jedes Auto, was auf der Straße fährt, wirklich so 8 bis 10 Stunden am Tag irgendwie ausgelastet ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das teurer ist als, also das ist, muss einfach so viel günstiger sein als ein eigenes Auto.
Genau, oder? Und du musst dich nicht mehr um Reparaturen kümmern, wenn irgendwas, wenn da irgendwie, wenn dir irgendwer reinfährt und so, ist scheißegal, das ist nicht dein Auto, da kümmert sich die Firma drum, so, du stellst es einfach ab, nimmst das nächste. Klingt jetzt ein bisschen verschwenderisch, aber du weißt, was ich meine, du hast diese Verantwortung einfach nicht mehr. Und das finde ich eine ziemlich coole Vorstellung. Und wenn ich mir das auch auf irgendwie Elektrogeräte und keine Ahnung was, also nach dem Motto, du mietest deinen Arbeitslaptop von der Arbeit, also dass das quasi nicht, du musst nicht mehr dein eigenes Gerät mitbringen, sondern es ist alles quasi on demand. Finde ich persönlich irgendwie eine coole Vorstellung, weil du auch dann ja mehr Zugang zu bestimmten Dingen bekommst. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auch bei Serien und keine Ahnung was, wenn es so Netflix und so nicht gäbe, die Videotheken sind physisch irgendwann voll. Also da du kannst nicht so viel anbieten, wie jetzt quasi auch digital verfügbar ist. Finde ich, spricht für mich alles dafür so, hey, das ist total cool.
Ja, und ich meine, dieser Zweifel, den du erwähnt hast, ne, dass die Leute sagen, ja, aber irgendwie, dann wird mir das weggenommen. Ich finde, das ist ja der Grundzweifel, der entscheidet in der Gesellschaft darüber, ob man jeder alles für sich selbst tut oder ob man anfängt, Aufgaben zu teilen. Und ich finde dieses, also um ein anderes Beispiel zu nennen, wir könnten jetzt auch sagen, oh, ich habe Angst, dass Lidl irgendwann mir das Brot nicht mehr verkauft. So, weil die, das ist deren Job gerade, die entwickeln das, also die backen es für mich, ich kaufe es da.
Ich mag das, in welcher Welt du gerade bist.
So. Und wenn ich jetzt Sorge darüber habe, dass irgendwann mal, weiß ich, mir der Essenslieferant mein Essen nicht mehr bringt, dann wäre eigentlich die logische Konsequenz, dann mache ich halt selbst.
Selber das heißt, anbauen
so, jetzt alles und so. Ja. Ne, das wäre halt so die komplette Kehrtwende, so dem gesamten, der Aufgabenteilung, also der gesellschaftlichen Aufgabenteilung gegenüber. Und ich finde, das ist eigentlich kein Unterschied zwischen, hey, ich lasse quasi die Autoreparatur, die Instandhaltung eine Firma machen, die sich nur um Autos kümmern, die kann das gut und die schafft es zum guten Preis, halt Autos anzubieten, zu mieten. Oder ich mache es halt alles selbst, ich fahre selbst zur Werkstatt, das ist mein Auto. Ne? Das wäre so für mich dieses, ich backe mein eigenes Brotmodell. Ja. Und ich glaube insgesamt, wenn man halt dieses Vertrauen hat einander gegenüber, dann kannst du für alle den Preis attraktiver machen und das halt effizienter anbieten, das gleiche Produkt, den gleichen Service, wenn du halt die Leute die Möglichkeit gibst, sich zu spezialisieren und sich auf diese einzelnen Bereiche zu fokussieren. Das so sagt jedenfalls so die Lehre irgendwie. Ja, ne? Das setzt halt immer voraus, dass du das Vertrauen hast, dass die andere Partei halt dich nicht verarscht oder halt dir nichts Böses will. Und dafür gibt es halt eigentlich Gesetze, die das ermöglichen, solange man an die Gesetze glaubt und an die, ne? Weil zum Beispiel auch wenn du was mietest, du hast ja einen Vertrag geschlossen, einen Mietvertrag in der Zeit. Wenn du daran glaubst, dass du dein Recht, was dir im Zweifel jemand versucht zu nehmen, dann vor Gericht durchsetzen kannst und dann wieder Recht bekommst, solange das funktioniert, sodass das juristische System im Hintergrund einfach läuft, müsste man sich eigentlich keinen Kopf machen.
Genau,
außer man sagt jetzt wiederum, ja, aber dann könnte ein Diktator kommen und alle enteignen. Da bist du eh im Arsch.
Yeah, exactly.
Also er kann dir genauso gut dein Auto nehmen, was dein Eigentum ist, wie dein Mietauto, was dein Eigentum ist. Er kann theoretisch alles überschreiben. So. Und dann,
Genau, und ich wollte noch sagen, und man kann ja auch dieses Beispiel der schwarzen Schafe wieder, so Mietnomaden und den ganzen Kram, ne? Das ist ja in so einem System, wenn du dann auf die Gesetze vertraust und so weiter und so fort, ist ja eigentlich kein Problem, weil dann wird sich darum gekümmert, dass du Recht bekommst und so. Klar gibt es dann immer diese Fälle von, ja, aber die sind irgendwie insolvent und du hast dann trotzdem nachher einen Schaden. Dann denke ich mir, das wäre ja voll cool, wenn dieses Risiko immer die großen Firmen, sage ich mal, dann tragen, die dann sagen, okay, weiß ich nicht, wir sind jetzt die Kölner Wohnfirma, wir vermieten alle Wohnungen in Köln. So, keiner hat mehr Besitz an Wohnungen in Köln, sondern alle mieten bei uns die Wohnungen. Dann sollen die sich halt mit diesem, dann können die auch diesen einen Mietnomaden oder diese 20.000, keine Ahnung, irgendwie Mietnomaden vertragen, weil die sind eine große Firma, die können dieses Risiko tragen und so weiter und so fort. Wohingegen eine einzelne Person, wenn jetzt Oma Inge von irgendwo diesen Mietnomaden, sag ich mal, drin hat, bis die diesen ganzen gerichtlichen Scheiß, diesen ganzen Struggle hat, das fände ich cooler, wenn dieses Risiko quasi auf sehr große, breite Schultern verteilt wird und nicht auf die armen kleinen.
Ich finde es halt cool, dass wir so ein Modell haben in der Gesellschaft, wo du selber für dich entscheiden kannst, welches Risiko du als Individuum tragen willst oder welches Risiko du eben nicht tragen willst. Wenn du sagst, ich will jetzt irgendwie in dem Immobilienmarkt mitwirken, dann kannst du dir aussuchen, kaufe ich mir quasi eine eigene Wohnung und vermiete die und habe das Risiko des Mietnomaden, habe aber für auch quasi den Upside, also ich muss meine Mieteinnahmen muss mit niemandem teilen.
Ja.
Oder ich sage, nee, das ist mir ein bisschen zu riskant, ich schließe mit einer Wohngemeinschaft hier eine Genossenschaft an oder kaufe einen Immobilienfonds. So. Das wäre so quasi genau das, du streust das Risiko. Ja, aber dafür müssen halt andere Leute sich drum kümmern, also werden die auch bezahlt, also hast du weniger Ertrag. So. Das ist genau dieser Gedanke, den jeder für sich selbst machen kann und sich selbst auch positionieren kann. Und die sagen, ja, ich nehme das Risiko gerne, volle Fahrt voraus, kaufe die ganzen Wohnungen und der Rest kann sagen, ja, ich mache es halt irgendwie über die anderen Varianten. Und deswegen, finde ich cool, dass es beides möglich ist, weil ich fände es falsch zu sagen, es darf nur noch eins davon geben.
Ja, also, genau, das
weil dann finde ich auch cool, musst du denen, die Risiko nehmen wollen und die dadurch auch vielleicht so ein bisschen Fortschritt bringen oder so, was auch immer, denen nimmst du halt die Chance dann einfach.
Ja, genau, aber ich finde es trotzdem cool, wenn es quasi weiter ausgebaut wird, sodass, also weil irgendwie in meinem Kopf, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch für, das habe ich letztens irgendwie zu häufig gehört, das ist ein bisschen merkwürdig.
Mir sagt man, ich bin naiv.
Ja, das ist so ähnlich.
Aber und
das
ich mir gegenüber auch. Nee, du nicht.
Es so, ist dann immer dieses, ah, du bist immer so glücklich. Du scheinst immer so, als wärst du so happy und so. Ich denke mir so, ja, warum denn auch nicht? Ist doch alles cool. So. Und das wirkt dann immer so, als müsste es eigentlich allen schlecht gehen und als müsste man überall Sorgen haben und so. Das verstehe ich nicht. Egal. Ich finde es cool, diese Vorstellung, dass dadurch, dass viel On-Demand da ist, es so günstig ist, dass dann eben, ich sag mal so, ne, dieses Altersarmutsding und so Hartz-IV-Gedöns und so, dass das vielleicht eher dadurch getragen werden kann, indem dann den Leuten, die bestimmte Dinge brauchen, keine Ahnung, voll möblierte Wohnungen günstig vermietet werden können, weil die mega Standard nach bestimmten Prinzipien so vermietet werden von irgendwie ne, Köln Wohnungsbaugesellschaft, nicht irgendein Privater, der dann vielleicht lieber Airbnb-Geld damit machen will, ne, was halt fein ist, weil es geht in unserer Gesellschaft, sondern dass für solche Leute dann sowas irgendwie geschaffen werden kann. Finde ich, also kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Oder Mobilität, genau das Gleiche, dass man nicht mehr sagen kann, es ist ein Luxus, 30 Minuten zur Arbeit fahren zu können, weil du ein Auto brauchst, weil das nicht gut angebunden ist an die Bahn, bla bla bla, sondern nee, du kannst dich in dein komisches Auto da setzen, das nicht dir gehört und kannst da günstig hinfahren. Oder das zahlt vielleicht sogar der Arbeitgeber, weil, naja, einen Firmenwagen kriegt nicht jeder, aber vielleicht so eine 100 Euro Flat pro Woche für komm damit zur Arbeit, keine Ahnung, zahlt vielleicht ein Arbeitgeber oder so. Das sind so Vorstellungen, die ich irgendwie habe, die ich irgendwie ganz cool finde. Vielleicht.
Ja, und nochmal so ein bisschen weitergedacht, je mehr sowas on-demand geht, jetzt auch on-demand-Produktion von Dingen, wenn du jetzt sagst, hey, jetzt, wir brauchen gar nicht mehr den großen, sag mal, H&M in der Innenstadt, der irgendwie so die ganzen Lager füllt, ähnlich wie Videotheken.
Ja.
Einfach die ganzen Videotheken, die ganzen DVDs irgendwie gesammelt haben, hast du demnächst, also in 10 Jahren oder so, hast du halt einfach, kannst du dir das T-Shirt, weil du es dir bei Zalando kaufst, druckst du dir halt direkt vor Ort aus. Also das ist natürlich ein bisschen eine Zukunftsfantasie.
Ja, aber du sparst Lagerraum, kannst wieder Wohnungsraum schaffen, anstatt Lagerräume. Beispiel, genau,
und kannst halt so on demand das produzieren, was du gerade brauchst. Und das könnte auch die Preise nochmal so nach unten bringen. Und dann, ich finde es ganz geil, die Vorstellung, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo einfach quasi alles, was wir so zum Konsumieren und zur Nutzung brauchen, super günstig ist. Das heißt, jeder hat von allem etwas. So eine
Absicherung.
Genau, eben, ne? Kostet nichts, es kostet nicht null, aber durch den Wettbewerb, den die Firmen untereinander haben, also die ganzen Scooter-Anbieter, treibt das halt so ein bisschen den
Wie der Bonner Döner damals, als er irgendwann nur noch 1,95 gekostet hat oder so.
Und da bin ich halt gespannt, wie da quasi so die gesamte Dynamik sich hinentwickelt, weil was natürlich passieren kann ist, du hast nur noch einen Scooter-Anbieter und der treibt die Preise dann natürlich wieder in die Höhe, das ist so ein bisschen Thema Monopolstellung.
Absolut, das habe ich immer die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, dachte mir so, ja, wenn es nur einen gibt, der kann natürlich auch sagen, naja, wenn ihr hier in Köln wohnen wollt, dann pay for it. So.
Ja, genau. Und das ist aber, dafür gibt es ja auch die Kartellämter und so, die dann so ein bisschen gucken müssen, wie man das dafür sorgt, dass da nicht irgendwie ein Böser alle ausnimmt, sondern,
Ja, fand ich nur so spannend, mal kurz ein bisschen zu durchdenken. Und als weiteren Punkt habe ich mir noch im Kopf gemerkt, ich muss eben nachlesen, nett sein, weil das schießt so ein bisschen damit rein, dass ich das Gefühl habe, dass durch die Medien, also großer Begriff, aber nein, also dass ich
diese Podcasts sind am schlimmsten, die manipulieren genau, hardcore.
Diese harten Manipulationspodcasts. Dass ich das Gefühl habe, dass gerade so
wir sind auch Medien.
Oh, voll geil. Kann ich das irgendwie.
Wenn du jetzt sagst, die Medien sind wir inkludiert.
Geil.
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Aber nein, also dass ich in der Gesellschaft, dass ich in meiner Umgebung, so die ich absehen kann, so eine Stimmung wahrnehme, die irgendwie nicht grundpositiv ist. Und ich verstehe nicht so ganz, warum. Also, wo wir gerade über dieses Naiv und so gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass sich in der, gerade so zur Zeit, viel auf so negative Dinge fokussiert wird und ich frage mich immer, warum sich so viel Zeit mit Sorgen um irgendwas verbracht wird, was noch nicht eingetreten ist. Also warum denken die Menschen nicht, wenn das und das passiert, dann gucke ich in dem Moment, wie ich dann handle. Ja. Sondern warum muss ich mir jetzt 5 Jahre, bevor ich vielleicht, keine Ahnung, also sagen wir mal, das ist natürlich auch mal schwer zu sagen, oder man kann sagen, hey, seid noch jung, bla bla, das kommt alles noch. Aber angenommen, ich bin jetzt, weiß ich nicht, 80 Und ich mache mir Sorgen, dass ich mit 85 vielleicht Alzheimer kriege.
Ja.
Und deswegen habe ich diese 5 Jahre bis 85 die ganze Zeit diese Sorgen und eigentlich geht es mir deswegen schon scheiße, weil ich Sorge habe, dass irgendwann vielleicht das eintritt. Ja. Und das kann man ja auf verschiedene Situationen übertragen. Ich habe Sorge, dass ich meinen Job verliere, obwohl eigentlich alles noch in Ordnung ist. Ich habe Sorge, dass, weiß ich nicht, mein Kind stirbt, obwohl alles in Ordnung ist. Ne? Das sind vielleicht aber so Sorgen, die kommen erst, wenn man in einem bestimmten Alter ist, vielleicht. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen vor diesen Sorgen so eingenommen sind, dass sie die Zeit, die sie eigentlich ja gerade cool haben, gar nicht genießen können. Und dann so Sachen sagen wie, wie kannst du immer nur so positiv sein? Ich denke, ja, es ist doch gerade auch alles cool. Warum nicht? Und ich finde es schade und auch schwer zu verstehen in gewissen Punkten, warum das so besonders ist oder so outstanding irgendwie, dass man sich nicht so viele Sorgen macht. Verstehst du, was ich meine?
Aber ich kann es dir nicht erklären, wieso es so ist, ehrlich gesagt.
Ja, aber würdest du diese Beobachtung so ein bisschen teilen? Oder hast du das Gefühl, ich bin damit, ich schieße über das Ziel hinaus irgendwie?
Ich habe ja erzählt, was ich so, also in letzter Zeit habe ich nicht viel wahrgenommen.
Aber im Arbeitskontext hast du es wahrscheinlich auch. Das sind auch viele Leute, die sich irgendwie über alle möglichen Sachen Sorgen machen, wo man dann denkt, okay, nein.
Ich finde, das hat halt viel mit Kontrollgefühl zu tun. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt aus dem Arbeitskontext herkomme und mir die Frage stelle, muss ich jetzt mir Sorgen machen, dass bestimmte Dinge eintreten oder eben halt auch nicht, dann hilft es mir zu wissen, hey, wir haben eigentlich für alle möglichen Szenarien, die zukünftig kommen könnten, jetzt in diesem, zum Beispiel in diesem Produkt, haben wir für alles irgendwie eine Möglichkeit zu handeln. Also wir haben uns nicht festgefahren. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt, ganz konkret zu werden, wenn das Geschäftsmodell nicht mehr funktionieren sollte, weil auf einmal die Zinssätze voll hoch sind und irgendwie was weiß ich was, dann können wir jederzeit das Produkt einstellen. So, das heißt, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir sagen, wir schreiben an unseren Kunden eine Kündigung und dann sind wir halt raus. Das macht mich nicht, also es ist okay. Das ist, also,
das ist halt part of the job. So.
Genau, ne? Und für alle anderen Szenarien, so, die nicht so horrorhaft sind, gibt es auch Möglichkeiten zu agieren. Das heißt, anstatt dass ich mir jetzt Sorgen mache, ja, was passiert wohl in 3 Monaten, wenn das und das ist, denke ich mir, okay, was kann ich heute steuern? Und wenn was passiert, habe ich halt die Ruhe, dass ich sage, oder habe halt keine Sorge davor, dass man nicht aus der Situation wieder rauskommt. Und das ist halt so das Mindset, was mir die Ruhe gibt, weil ich weiß, egal was passiert, man kann reagieren. Man muss nicht proaktiv alle Risiken eliminieren, sondern muss einfach das Selbstbewusstsein haben an sich und das Team zu sagen, hey, wenn was Schlimmes passiert, dann steuern wir das aus. Schnell genug. Das ist so die Prämisse. Wenn man schnell genug in den Griff kriegen kann, ist alles gut. So wie, hey, scheiße, wenn ich irgendwie jetzt gleich irgendwann einen Unfall hätte und danach kann ich halt nicht mein Leben mehr so leben wie bisher, dann habe ich trotzdem so die Ruhe in mir drin, dass ich sage, hey, irgendwie werde ich aus der Situation schon irgendwas Kleines machen. Also, und ich finde halt, solange man, egal was man so in der Zukunft erwartet, für sich selbst irgendwie sich vorstellen kann, nur ganz grob oder so ganz schleierhaft, was man dann aus der Situation daraus macht, ist es irgendwie okay und dann brauche ich mir keine Sorgen darum zu machen.
Genau, und ich finde, na klar kann man sagen, das ist naiv so und lass es erstmal eintreten, dann wirst du schon sehen, wie es dir geht.
Ja, genau, aber genau dann werde ich sehen, wie es mir geht und nicht, ich habe mir schon so oft im Leben über Sachen in der Zukunft Gedanken gemacht und mir Sorgen gemacht, dass es irgendwie doof ist und ich darunter leiden werde. Und es kam immer anders, als ich es mir vorgestellt habe. Entweder ist das Szenario nie eingetreten oder es war doch nicht so schlimm oder es war viel schlimmer. Mhm. Aber in keiner Variante hat es mir geholfen, wirklich signifikant geholfen, mir vorher Gedanken drüber zu machen.
Exakt, und das denke ich halt auch so. Also ne, so dieser Vorwurf der Naivität und dieses, ja, kommt erstmal in die Situation und so, der ist legitim, aber den würde ich auch so einfach hinnehmen und sagen, ja, okay, dann muss ich halt erst beide Beine verlieren, um zu wissen, wie es ist, wenn man beide Beine nicht hat. Ja. Ich maße mir nicht an, jetzt planen zu können, wie happy oder was ich nicht dann bin. Wenn es so ist, muss ich gucken, was dann geht. Und vielleicht bin ich dann auch totunglücklich und werde mein ganzes Leben lang depressiv vor mich hinschaukeln. Aber das ist eben so.
Ja.
Und warum sollte ich mein Leben jetzt in diese Form schon lenken, beeinflussen lassen, nur aus dieser Sorge, dass irgendwann vielleicht zu einem Betrittsatz irgendwas mal eintreten sollte. Und das finde ich irgendwie schade. Und ich komme ja von dem Punkt her des Netzseins und ich habe nämlich das Gefühl, dass solche Gedanken, die wir jetzt gerade so ein bisschen angerissen haben, ob es Job ist, ob es irgendwie privat ist, ob es keine Ahnung was ist, ob es vielleicht auch einfach nur irgendwelche unrealistischen Träume sind, die man hat, die dann einen aber irgendwie unglücklich machen, wenn man sagt, ich werde das nie erreichen, weiß ich nicht, einen Pool im Garten zu haben, ist voll traurig. Okay. Gibt es wahrscheinlich irgendwelche Schmocks, die auch solche Leiden haben.
Ja, du kannst für 2.000 Euro kannst du ein Ticket nach Singapur kaufen und locker eine Nacht in diesem geilen Hotel verbringen, wo du diesen geilen Pool hast, der immer wieder geiler sein wird als der in deinem scheiß Haus. Also von daher, es gibt halt Varianten. Ne? Das Ding ist halt, und da können wir wieder zum Thema Eigentum zurück. Ich glaube, Menschen verwechseln häufig das Gefühl von Glück, Freude mit Eigentum. Oder verbinden das so
krass. Verbinden das, glaube ich, krass, ne? Ja.
So nach dem Motto, ich kann nur Glück empfinden, wenn es auch mein eigenes ist. Ich kann nur glücklich sein in einem Pool, wenn es mein eigener Pool ist. Ich kann nur glücklich sein in einem Haus, wenn ich ein Haus habe. Mhm. Und mir denke,
nein.
Also so denke ich zum Beispiel. Was ist der geilste Pool? Der da, da will ich hin.
Und dann, ja, wenn überhaupt, ja genau.
Und dann muss ich, also es muss nicht mein Pool sein, damit ich darin Spaß haben kann. Ja. So.
Ja. Ich habe gehört, da wo du jetzt gerade arbeitest, an deinem Arbeitsplatz war vorher mal ein Pool.
Ja.
Ein Indoor-Pool, verrückt.
Ja, da gibt es ja nicht mehr. Hm.
Jedenfalls, um nochmal zurück zu dem Nettsein zu kommen, glaube ich halt, dass es war so eine, eher so eine Beobachtung von der Straße. So, wir sind mit dem Olympia-Projekt nach Köln ins Olympiamuseum gefahren. Und irgendwie, kennst du das manchmal auf der Straße, treffen sich so zwei Blicke. Und dann ist es entweder so.
Was soll das Gedicht denken?
Augen in der Großstadt. Ja. Ola Hahn, was geht ab? Shoutout.
Gibt's sie noch?
Ich weiß es, ich glaube nicht. Vielleicht doch.
Egal, zwei Blicke treffen sich.
Live long and prosper. genau. Und dann gibt es so verschiedene Reaktionen. So das Beschämte auf den Boden gucken, das, keine Ahnung, zunicken, das ein bisschen unangenehm vielleicht ist. Aber nein. So. Und ich bin, merke das bei mir selber, nicht weil ich das irgendwie mir angewöhnt habe, sondern weil ich mir irgendwie dann oft immer denke, irgendwie nett. Dann lächelt man irgendwie so ein bisschen. Und ist vielleicht ein bisschen creepy. So vielleicht
ja, denken kommt davon, wie du lächelst.
Nee. Nee, vielleicht denken dann so, vielleicht denken auch irgendwie alle Leute, ich weiß ich nicht, ich bin ein merkwürdiger Typ und frag gleich nach der Nummer von dem Typen oder von der Frau, was auch immer. Aber das ist ja null die Intention, sondern es ist einfach, irgendwie denke ich mir so, irgendwie nett, gerade hier so, wie das ist mit den Kids, so die steigen alle in die Bahn, das funktioniert alles voll cool, ich bin einfach happy. Und dann sieht man jemanden, und der guckt vielleicht so vor sich auf den Boden und dann guckt man kurz die Person an und dann guckt die Person hoch und dann lächelt man und dann lächelt die Person auch und dann denke ich mir so, best moment of the day, so.
Ja.
Also für mich ist es dann immer so, dass ich mir denke, ja geil, die Person, also vielleicht überschätze ich dann auch mich persönlich als Person, aber dann denke ich mir so, weil ich merke ja, wie ich dann selber an dem ganzen Tag so zwischendurch mal dran denke, das war irgendwie nett. Und wenn ich weiß, dass die Person das vielleicht auch nur zu 1% bei irgendeinem Menschen, nicht nur bei mir, sondern irgendwie vielleicht mal auch so denkt, denke ich mir, das war es doch irgendwie wert. Also warum sollte ich durch die Stadt gehen und Leute so grimmig angucken und dann so schnell weggucken und, keine Ahnung, den Leuten das Gefühl geben, dass sie nicht existieren. Mhm. Und ich glaube, die Leute wollen wahrgenommen werden. Und ich glaube, wenn man Leute wahrnimmt und Wahrnehmung erfahren, dann fühlt es sich warm an. Ich glaube, die Leute wollen Wärme, wie von einem großen Schal, den man geschenkt bekommt.
Ich würde sagen, die Leute wollen immer Wahrnehmung, außer am Geburtstag.
Ja,
dann
gut.
Nicht, aber ansonsten ja.
Ja, und, ja. Und deswegen, und ich habe jetzt natürlich diesen Bogen geschlagen, sagt der Motto, die Leute sind vielleicht so in sich gekehrt vor sich, weil sie in Gedanken sind, weil sie sich Sorgen machen, muss gar nicht so sein, vielleicht chillen die auch einfach hart und keine Ahnung, aber dass man vielleicht so ein bisschen Awareness darauf lenken sollte, dass man, wenn du irgendwie so ein bisschen das Positive ausstrahlst, glaube ich, wird in deiner Umgebung und dir auch mehr Positives erfahren, weil ich glaube, du prägst immer deine Umgebung. Das ist ja auch nur so Part von systemischer Theorie. Du bist ja, bewegst dich immer in einem System und wenn du dafür sorgst, dass das System irgendwie funktioniert in irgendeiner Form oder glücklicher ist oder keine Ahnung was, oder einfach nicht der Asi im System bist, dann kann es auch sein, dass das System gut funktioniert und auf dich zurückstrahlt und du bist the happy one.
Nice, ich mach das gleich mal. Also ich lächle gleich.
Machst vielleicht nicht bei älteren Damen, sonst rufen die Polizei. Ja, achso, ja, oder Klassik. Das.
Ich habe auch gestern eine Doku geguckt über so, so Mode, die halt eher so bedeckend ist. Gar nicht jetzt religiöser.
Okay.
Also nicht aus religiösen Gründen auch, aber.
Weil der Winter kommt? Also,
nee, was meinst du mit bedeckend? So nach dem Motto, ja, so der Gegentrend zu diesem bauchfrei und Hüfthose und.
Habe ich schon die Theorie der Bitchokalypse ausgerufen? Erklärt?
Nee,
egal.
Anderes Thema.
Egal.
Von anders. Wollte nur ganz kurz einen Abstecher machen, so nach dem Motto, so Klamotten, die halt eher so weiter sind, so ein bisschen nicht so deine Figur so betonen und so. Ich habe überlegt, ich kaufe mir auch so Klamotten.
Aber sind die cool?
Also, klar, also voll stylisch. Einfach voll, also eigentlich würde ich sagen, hey, ich würde das jetzt gar nicht.
Einfach normale Klamotten oder
was? Ja, okay. Aber halt eben nicht so hardcore, so Ausschnitt und Pipapo, sondern einfach nur, ja.
Ein Nein zum V-Ausschnitt bei Männern.
Gott sei Dank habe ich keinen an.
Gott sei Dank.
Ja, ich kaufe mir jetzt auch so Klamotten, damit die also Damen nur, dass ich ab 80 noch, nicht, sich nicht verlieben.
Ja. Nur, dass ich kurz richtig verstehe. Das sind jetzt aber nicht so, so Tonnenklamotten, die halt so bewusst sagen, okay, wir machen so...
Nee, aber sowas, wo du sagst, es gibt halt so gewisse Dinge, die halt dann einfach nicht...
Okay, so nach dem Motto, wir können auch noch coole T-Shirts designen, die nicht baufrei sind, so ungefähr.
Ja, genau. Ja, okay. Fand ich ganz cool, fand ich ganz interessant.
Ja, deswegen finde ich immer diese ganzen Skate-Shops und so immer ganz cool, weil da bleibt die Mode einfach immer gleich. Und da weiß ich immer, was ich kriege. Ja. Und dann gibt es nicht nur die Skinny-Jeans, sondern da sind die Skinny-Jeans nämlich flexotastisch.
Alter, geil, ich muss auch demnächst wieder neue Klamotten kaufen.
Naja, Übergangsjacken habe ich gehört.
Ja, habe ich jetzt gelernt, brauche ich nicht, brauche eine Regenjacke.
Absolut.
Und Pullis.
Da haben die Flossikers vielleicht, wenn
ein guter Angebot. Oh, was heißt Pullis?
Tour Belgique nächste Woche vielleicht.
Ich habe schon auf interessiert geklickt bei Facebook.
Gehen wir vielleicht hin?
Nächste Woche?
Ist das nicht nächste Woche? Ist das nächste Woche?
Am Wochenende?
Ja, geht klar. Können wir gucken, ob wir da hingehen.
Geht klar! Geht klar! So, ich muss putzen gehen.
Ah, Mama, Papa kommen gleich vorbei.
Ja, ich muss noch schnell so ein bisschen oberflächlich.
Ich habe mein Leben im Griff.
Genau.
Das sieht zumindest so aus. Mach nicht den Schrank auf.
Ja, wenn du quasi schon so... Also,
ich stelle mir gerade vor, wie du mit deinen Eltern so an deiner Haustür vorbeigehst und aus Versehen so zur Arbeit reingehst. Ja, hier wohne ich. Oh, das sah letztes Mal noch anders aus, Willi. Ja, ups. Hier habe ich 2 Wochen lang gewohnt jetzt.
Und scheiße, ich habe mir Hausschuhe für die Arbeit geholt.
Sad but true.
Ja. Nee, das ist einfach bequemer, voll in geil. Hausschuhen rumzulaufen.
Sind das so Bärentatzen?
Nee, ich habe mir so diese japanischen Hausschuhe geholt.
Was sind japanische Hausschuhe?
Zeig ich dir.
Die mit diesem Holzklötzen drunter, die bei Naruto und so anhaben?
Nein, nein. Einfach so normale, schlichte Hausschuhe. Nicht so fancy-schmancy, nicht so irgendwie Asiletten oder so. Also einfach schöne Hausschuhe.
Ich wäre für Bärentatzen gewesen.
Ja, das Ding ist, du schwitzt da drin ja aber viel zu sehr.
Ja, okay, das stimmt.
Deswegen brauchte ich eine schlanke Lösung.
Oh. Ha! Die nicht körperbetont ist.
Korrekt.
Absolut.
Nicht, dass sich jemand in meine großen Zehen verliebt. zu viel Haut gezeigt.
Alles klar.
Ja.
Genieß die Woche.
Same, same.
But different.
Ciao.